Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich über einen der für mich und ich glaube für ganz viele andere, für Generationen an Jugendliche und Jungverliebte prägenden Film der 90er Jahre spreche. Und ganz ehrlich, das kann ich natürlich nicht alleine, da brauche ich natürlich einen Konterpart und den habe ich gefunden. Hallo Clemens.
Ja, hallo Gregor, schön, dass ich hier sein kann, also dieser hitzige Film zu diesen Temperaturen. Ja. Wir starten in den erotischen Sommer mit diesem Streifen. Es werden vielleicht noch einige kommen. Irgendwie bietet sie es gerade an. Ich glaube, du machst im mit Kai gerade, macht ihr viel so Katastrophensachen. Ja. Wir gehen hier auf die erotische Schiene. Und wenn man es beides verknüpft, hat man vielleicht diesen Film. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist so.
Das gipfelt mal in Pearl Harbor wahrscheinlich. Weißt du, die erste Hälfte.
Was ist dann die?
Erste Hälfte totale Love Story, dann genau. Krieg. Die zweite Hälfte.
Weißt du, und das ist dann. Das ist wahrscheinlich dann. Das Endergebnis. Ob es gut ist, weiß man nicht, aber es kann das Endergebnis sein.
Ja. Aber wir reden ja heute in dieser Folge, die ich Heißkalte Engel nennen werde, auch
sehr gut.
Gemessen an den Temperaturen, natürlich über einen Film, wo du jetzt kürzlich im Kino warst. Und das war eigentlich der Auslöser dafür, dass du jetzt Heißkalte Engel von 1999, eine Schmonzette, die ihresgleichen sucht, im Kino nochmal gesehen hast. Und da ist die erste große Frage, du bist sicher ein großer Fan von gefährliche Liebschaften, dem Roman aus dem 18. Jahrhundert.
Und da hast du... Habe ich in drei Sprachen hier, genau.
Ja. Sehr gut. Wieso warst du im Kino in diesem 24 Jahre alten Film?
Vielleicht ist es einfach so, ich habe ihn ja damals nicht im Kino gesehen und jetzt dachte ich mir... Es spielt vielleicht noch eine Rolle, dass ich die Woche davor im neuen Indie-Film war. Und also ich will dem Indie jetzt nicht zu nahe treten, aber ich wollte dann mal einen Film sehen, der eine Kategorie höher den ich für mich persönlich einfach von der Machart höher einstufen würde. Auch wenn er trotzdem jetzt im Nachhinein mehr Probleme hat, die man damals nicht sah. Oder ich jedenfalls nicht, weil ich so jung war, würde ich mal sagen. Aber irgendwie hatte ich Lust und der Preis war gut für Kino, also 9 Euro.
Glaube ich. 9 Euro? Okay. Und da kannst du Fußballspiele für gucken für 9 Euro.
Genau. Ja. Nein, und da dachte ich mir, ich gucke im Kino, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt der klassische Kinofilm ist, schlechthin, aber auf der großen Leinwand mit dem Soundtrack, das ist nochmal eine andere Hausnummer, als wenn jetzt hier nochmal... Vor dem Monitor habe ich ihn vorhin noch mal gesehen, aber das wirkt dann natürlich nicht so. Ne?
Also, da sagst du was. Also ich glaube, kaum einer hat einen fantastischeren Soundtrack als dieser Film, oder?
Ja.
Fantastisch.
Fantastisch, ja.
Also für mich ist aber wichtig, du hast den Film damals schon mal gesehen. Das war jetzt nicht dein erstes Mal.
Nee, genau. Ich hatte ihn schon mal gesehen. Wahrscheinlich zum ersten Mal wie 70% aller Filme damals auf Kabel 1 oder Vox. Eins von beiden. Irgendwann. Ja. Wahrscheinlich abends, am Wochenende ist es solche... Dinger kamen da immer und aber ich weiß nicht, irgendwie es ist, das ist einfach ein guter Film und ich glaube so, ist gar nicht so vielen bekannt, also weil ich glaube im selben Jahr, was man da im Sino gehen konnte, es ist die Hitze, war da nochmal eine andere Budgetkategorie drüber oder so, deshalb untergegangen, klingt jetzt zu hart, aber es ist jetzt nicht ohne den Top 10 Kinofilm des Jahres oder so, was ich sehen konnte, ist ja eher unter ferner Liefen. Also Filmjahr 99, wenn man da reinguckt, also Episode Matrix. 1, Nothing Hill, Welt ist nicht genug, die Braut, die sich nicht traut, Mumie, Matrix, Sixth Sense, große Krabbeln, du findest diesen Film nicht. Und auch in den USA findest du den Film auch, da ist ja Big Daddy, Blair Witch Project. Weiß nicht, ob das alles besser ist, aber auf jeden Fall taucht es nicht in den Top 10 auf. Ne? Also ist dann vielleicht Platz 11 bis 15.
Ja, das mag sein. Ja. Auf jeden Fall war der Film ein Erfolg. Der ist mit einem Budget von 10,5 Millionen Dollar produziert worden. 10,5, 11 Millionen so. Ja. Es gibt so unterschiedliche Quellen. Hat so 70 Millionen eingespielt, 70, 80 Millionen. Das heißt, er hat das achtfache Roundabout eingespielt der Produktionskosten. Also ist der Film totaler Erfolg. Ja. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen damals, sondern ich habe ihn aus der Videothek ausgeliehen, als er dann verfügbar war. Und das war bei mir Peak SMG zu der Zeit. Mhm. Sarah Michelle Gellar, Buffy, weißt du, ich als Buffy-Fan, weißt du, ganz große Liebe für Sarah Michelle Gellar. Und in den 90ern, das war schon ein gutes Jahrzehnt für Gregor. halt, was das angeht. Und nicht nur das, ich habe in dem Film ja auch 2 für den Preis von 1 bekommen, denn ich habe auch noch Jennifer Love Hewitt bekommen, die auf dem Cover der Zeitung drauf ist, die Catherine gezeigt bekommt in diesem Film. Nee, aber ganz großer halt Buffy-Fan und Sarah Michelle Gellar halt. Ja, dann und so, dann rein, musste ich diesen Film gucken und dann halt noch so mit einem erotischen Kribbeln, dass ich sag mal so, das 50 Shades of Grey des kleinen Mannes der späten 90er.
Also nicht das große Krabbeln, sondern das große Kribbeln. Vielleicht genau. Ist ein deutscher Untertitel.
Genau. Und ich weiß noch, dass ich ihn damals gesehen, als ich ihn gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ist okay. Also ich fand ihn okay. Und natürlich Sarah Michelle Gellar als Catherine fand ich halt toll. Und klar, man hatte hier Ryan Philippe, hatte sie ja schon, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gemacht. Ein Jahr vorher kann ich euch sagen, ihr habt zusammen diesen Film gedreht, sonst wäre der 99 nicht rausgekommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das jetzt 2024 im Sommer hört, dann wisst ihr, was wir letzten Sommer getan haben. Es ist alles Meta ein bisschen jetzt.
Ja, total. Total. Das total Witzige daran aus der Sache ist, dass Ryan Philippe, der ja die Hauptrolle spielt, Sebastian.
Sebastian. Wir brauchen Bess.
Ja, genau. In der deutschen Synchro hat es mich gewundert, dass sie nicht Sebastian genannt haben.
Sebastian.
Aber das Sebastian wird so ausgesprochen, ja, wie The Beast. Sebastian, The Beast. Ja. Ne, das soll ja wahrscheinlich so ein bisschen auch diese Andeutung haben, aber bevor wir so zu dem eigentlichen Film kommen, also ich habe den, wie gesagt, aus der Videothek ausgeliehen, Peak, ja. Sarah Michelle Gellar damals, Buffy lief gut zu der Zeit, Angel und so, haha. Und als ich den ausgeliehen habe, habe ich ihn später auch auf DVD gekauft und ich lese mal ganz kurz die Story von dem Film, von der Beschreibung von der DVD von der Rückseite vor.
Habe ich wieder einen falschen Film geschaut?
Nee. Nein. Das ist super, pass auf, ich lese dir mal ganz kurz vor, ne, was auf der Rückseite der DVD steht. Also, da steht, das Spiel heißt Verführung und wer sich verliebt, verliert. Der Film, ein Film über Liebe, Lust und List. Die Stiefgeschwister Catherine, Sarah Michelle Gellar und Sebastian, Ryan Philippe, rasen durch das Leben, als wäre es ein Spiel. Sie sind reich, schön und skrupellos. Gebrochene Herzen pflastern ihren Weg. Ihr neuestes Opfer heißt Annette. Reese Witherspoon kriegt Sebastian sie rum. Eine gemeine Wette mit hohem Wetteinsatz, doch ohne Gewinner, denn diesmal verliebt sich Sebastian in sein Spielzeug.
Weiß ich nicht, ob man schon so viel da reinschreiben sollte. Ich hätte es vielleicht
es ist eine Liebesgeschichte, die auf ein 200 Jahre altes Buch basiert, die schon 1000 Mal verfilmt wurde und dargeboten wurde und so ein bisschen so dieses, ne, so, im Prinzip beschreibt dieser DVD-Text überraschend präzise, was in diesem Film passiert, an Story halt.
Genau,
ne?
Also.
Und das war ja so, weißt du, so Peak End 90er, ne? Wir haben das so ein bisschen, die waren, der Soundtrack zeigt das halt auch, also der Soundtrack ist einfach fantastisch in diesem Film, da haben wir, klar, die ganz großen Sachen, der Hauptsong ist ja The Verve mit Bittersweet Symphony. Ja. Das ist der ganz große Song auch. Aber, und der geht immer so ein bisschen unter, aber ich finde ihn auch total faszinierend, ist Colorblind mit Counting Crows. Das ist der Song, wo er oben auf der Rolltreppe steht und sie die Rolltreppe hochfährt.
Ja.
Ganz toller Song. Und natürlich Placebo. Every You and Every Me. Das war mein Song.
Genau. Film. Also ich muss auch sagen, wenn man es jetzt übersetzt, ne, der Songtext von diesem Lied, das ist, also wenn ein Song praktisch einen Film repräsentieren könnte in der Filmrepräsentationsskala 99, dann würde dieses Lied zu diesem Film gespielt werden. Es passt wie Arsch auf einmal, sagt man in der Fachsprache, glaube ich. Ne? Also es ist
Every Me and Every You, meinst du?
Ja.
Das ist doch der Intro-Song, ne?
Ja, genau. Szene? Das ist die Autofahrszene. Und ja, jetzt im Kino, wo ich ihn gesehen habe, ich hatte den, das letzte Mal, weiß ich nicht, wann ich ihn gesehen habe, vor 10 Jahren oder so, ich hatte den gar nicht so vulgär in Erinnerung.
Echt?
Also es ist schon relativ, man gewöhnt sich dann recht schnell dran, aber dann okay, Hatte ich gar nicht abgespeichert irgendwie, weißt du, das ist so.
Ja. Also ich habe ihn ja nicht im Kino gesehen, wie viele andere vor ein paar Tagen. Ich fand es echt ein bisschen faszinierend, dass du warst ja nicht der Einzige, da waren ja etliche Leute, die das auf Twitter gepostet haben, dass sie an dem Tag, am Mittwoch, glaube ich, ne, im Kino gewesen sind und Eiskalte Engel geguckt haben oder Cruel Intentions, wie der auf Deutsch heißt. Auf Deutsch, auf Englisch heißt der Originaltitel, ist natürlich Cruel Intentions. Und da war ich schon überrascht, dass den so viele auf dem Schirm haben und dafür nochmal jetzt ins Kino gegangen sind. Und ich habe ihn heute dann nochmal geguckt und dachte, ich habe ihn jetzt auch eine Weile nicht mehr gesehen und dachte, ja, durchaus ist ein bisschen vulgärer, ist so ein bisschen freizügiger, also offensiver, als ich gedacht hatte.
Genau,
ich
hatte ihn auch offensiver viel zahmer. Ist ein guter Ausdruck.
Ich hatte ihn viel zahmer in Erinnerung.
Also genau, es wird das angesprochen, was Sache ist und nicht blumig umschrieben. So könnte man es vielleicht, ne?
Ja, es ist wie 50 Shades of Grey. Am Ende des Tages wird auch nichts gezeigt und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, SMG, wie ich Sarah Michelle Gellar als langjähriger Fan nenne, glaub mir, ich habe ihre Biografie Ende der 90er Jahre gekauft. Die steht hier irgendwo im Bücherregal. Ihre Biografie, die sie mit 21 Jahren rausgebracht hat. Also nur mal so am Rande. Was steht da wohin drin? Ich habe nie reingeguckt. Na, egal. Auf jeden Fall ist es, ist sie, gerade was sie so sagt, ist halt, ne, sind halt die Sachen drin. Es geht halt um diese Wette, wie verführst du halt, ne? Die wollen, also der Sebastian ist halt so, der geht halt durchs Leben und schläft da in der Schule mit jedem Mädel und der nimmt die als Trophäen und will halt irgendwie, ne, immer wieder dann Frauen quasi von sich überzeugen. Und dann wetten die beiden halt, dass er schafft, ein Mädel zu überzeugen, die aussieht wie die Unschuld vom Lande und auch in der öffentlichen Schülerzeitung drin steht mit, ja, ich habe nicht vor, meine Jungfräulichkeit zu verschenken. Was man machen sollte, wenn ich das in meine Schülerzeitung geschrieben hätte, ne, hätten viele gesagt, ja, Gott sei Dank, behalt dir das. Ne? Aber ich musste halt so lachen, weil der Film ist ja, weißt du, der hat ja so End-90er-Vibes halt, einmal durch die Musik. Durch die Kameraarbeit, die auch wirklich sehr, sehr gut ist, die Kamera, die Kostüme, das ist alles so New York, Upper Class und so. Und es gibt auch so moderne Sachen in diesem Film, wie Handys, und es wird auch über das Internet geredet und darüber E-Mails wird erwähnt und dass es eine Webseite gibt, wo die Marcy, die Tochter der Psychologin, dann da sich da nackt präsentiert.
Tara Reid, wie alle Tara kennen
Tara Reid?
Ich dachte, das ist Tara Reid
in diesem Film? Und dann dachte ich mir, ist ja die Marcy, die ganz verzweifelte Tochter, die anruft am Anfang.
Das ist modern, aber
so vieles andere ist sehr altlich.
Ja.
Weißt du, da werden Briefe geschrieben, da werden handschriftliche Briefe geschrieben.
Genau,
da wird auch so ein...
Kurz vor Millennium so.
Aber man merkt, dass das halt eine super alte Story ist, die so 200 Jahre alt ist, vielleicht auch zeitlos. Eine Klassiker, hier Gefühle, Verlieben, man ist dann so ein extrem emotional kalter, aber extrem gut aussehender Typ, das ist immer eine gefährliche Kombination halt, ne? Und auf der anderen Seite passieren so Sachen, wo es so viel auch dann so um Moral geht und sollen wir das wirklich machen oder wir zerstören sie ja. Und da musste ich bei diesem Film an so vielen Stellen lachen, weil die sind ja noch in der Schule. Am Ende ihrer Schulzeit im Prinzip, ne?
Ja, irgendwie, ja. Es sind gerade Ferien, ne?
Ja, es kommt, glaube ich, letzte Klasse oder irgendwie sowas, ne? Und denen ist so unfassbar wichtig, wie die so in der Schule gesehen werden.
Ja.
Ne? Und wir alle wissen, es ist nichts egaler. Wenn sie dann so über ihren Ruf reden und gerade Ruf ist so wichtig. Es werden ja so Sachen angesprochen, wie auch du als Typ, du kannst hier eine nach der anderen durchnudeln wir sind explizit hier, und das feiern alle. Das ist ja auch wirklich ein Thema. Frau werde aber sofort hier abgestempelt und ich will aber doch eigentlich, ich präsentiere mich hier als auch die nette, akkurate und liebe, super gut erzogene Dame und so. Denn sie sagt ja, sie möchte als Dame gesehen werden, Catherine, also Sarah Michelle Gellars Rolle, aber sie ist dann halt auch so, dass sie sagt, ich will aber eigentlich ficken. Ne? Ja. Aber wenn ich das so sage wie du, und das ist ja auch ein Thema, was bis heute so ist. Weißt du, wer kennt sie nicht? Die Typen, ich war nie so einer, also aus verschiedenen Gründen, wo die gesagt haben, der hat ja eine nach der anderen. Da war man als Typ immer der Hecht. Als Mädel ist es immer ein bisschen schwierig gewesen. Ist total unfair. Weißt
du? Das stimmt. Also wird da angesprochen. Fand es auch gut am Anfang, diese Psychologinnen-Szene. Ich weiß nicht, wie wir jetzt diese Psychologin immer jetzt haben in den Filmen, aber anscheinend zieht es sich bei uns. Wir brauchen das, glaube ich, Gregor, wenn wir Filme besprechen. Nein, und die
stimmt,
das ist aber, stimmt, die hat sowas, ich finde, die hat sowas Fernsehpsychologisches, einfach so wie so ein Fernseher, hier mein Buch, und dann schön Buch in Rechnung stellen, schreibt sie ja dann auch noch irgendwie auf sich. Das fand ich witzig. Und sie ist, glaube ich, selber ein bisschen mit ihrer Tochter überfordert. Also es geht ja schon, das ist, glaube ich, so in den ersten Szenen, wenn man es jetzt nochmal sacken lässt, so der erste schwierigere Schritt, wenn man es vielleicht in Retrospektive nochmal sieht, so ein bisschen in die victim-blamige Sache geht, so, du hast Fotos mit dir machen lassen, wieso das?
Ja, ja.
Es geht in diese Schiene, ist nur ein Satz, aber es wirkt schon ein bisschen total.
Ja, also da sind viele Figuren viele Figuren, Ausnahmen Reese Witherspoon und Ausnahme Selma Blair, sind eigentlich sehr unsympathisch. Die anderen sind, weil du schon sagst, diese Psychologin, die ihn da betreut und der er dann erstmal wieder was vorlügt und dann sagt, er ist ja unzufrieden wegen ihren Preisen gewesen und hat dann mit der Tochter geschlafen und Fotos von der Tochter gemacht, was er später bei Selma Blairs Charakter nochmal, dann auch nochmal macht. Und hat die im Internet veröffentlicht mit so dem Hinweis Slut und so halt, um sich dafür zu rächen für hohe Preise. Der Typ ist, also die, das ist natürlich, das ist einfach nur, um diese Figur mega unsympathisch zu zeigen halt, ne, richtig. Das
kriegt man schnell und gut hin, ja.
Sebastian halt das, ne? Sebastian. Ja. Sebastian, es ist diese Dame ist aber wirklich total niedlich mit dem, wenn sie sagt hier, und hier ist übrigens mein Buch unterschrieben, ne? Und jetzt bin ich einen Monat auf Lesereise als Psychologin. Ja. Aber auch ich liebe diesen Anruf von ihrer Tochter, wenn sie dann da rangeht.
Mutter,
ihre Tochter
am Ende so.
Ja, Mutter. Aber vorher geht sie ran und, wieso bist du nicht gleich rangegangen? Oder wieso musste ich warten und so, Marci?
Hör doch mal, sagt sie nicht auch noch, hör doch mal auf mit diesem Psychologen-Scheiß oder sowas.
Ja, genau.
Stimmt. Wahrscheinlich hört sie dauernd diese, ja, du musst nur diese drei Schritte befolgen oder so ein Quatsch. Und wenn du das wahrscheinlich 10 Jahre hörst, denkst du auch, oh nee, ich habe keinen Bock mehr.
Ja. Aber er wird da halt einfach der kategorisiert als so der Grey der 90er. Für die 50 Shades of Grey-Fans halt so ein bisschen halt. Ne? So gefühlskalt, aber alle stehen sie auf ihn. Er schleppt ja dann sofort unten das nächste Mädel an, ab die ihm dann sagt, was will denn die Frau da oben? Ah, hast du Bock essen zu gehen? Und dann hält er sofort mit ihr Händchen und die gehen weg. Das ist halt so eine überzeichnete Szene, aber die ist nur dazu
Theater da. Theater fast, ja.
Fast, ja, man merkt, wo die Quelle für die ganze Geschichte halt her ist halt. Ne? Und
klar,
das Theaterhafte passt total. Wir sehen das ja auch bei Catherine, wenn sie dann uns vorgestellt wird, wo sie dann hier Selma Blairs Charakter und ihrer Mutter dann auch was vorspielt und sagt so, Mensch, siehst du, das liebe, gute Mädchen der Schule, Schulsprecherin und ihr gibt es Kraft, dass sie zu Gott betet und so und sie nimmt sie unter ihre Fittiche und aber eigentlich will sie sie nur fertig machen, weil sie sich an einem Typen rächen möchte, der nicht so auf sie eingegangen ist halt, ne? Und das ist auch so dieses, wenn sie das so vorspielt halt, ne? So dieses,
aber ja, man merkt, dass es so eine Fassade ist. Also es ist ein sehr fassadiger Film irgendwie. Jeder hat so eine Fassade, manche können sich darüber hinaus entwickeln und nicht mehr so unsympathisch wirken und manche bleiben halt so, wie sie sind und das hat halt Folgen dann.
Ja, aber die Sätze sind ganz gut, auch wenn Catherine das erste Mal mit Sebastian so alleine ist und sie dann sagt, wenn die dann so anspielen, dass sie sind ja beide Stiefgeschwister, also so adoptiert und Eltern nicht, ne, und dann wird ja gesagt, dass die Eltern, die sind nicht da, die sind den ganzen Film über nicht da, die von den beiden. Und da wird nur erwähnt, dass die Erzeugerfraktion mal angerufen hat und gefragt. Ja, und das finde ich eine total gute Beschreibung, die Erzeugerfraktion hat angerufen. Wie geht's denn deiner Hure von Mutter? Keine Ahnung, wie geht's am Säufer von Vater? Ne? Und so, weißt du, also
ja, man merkt, man ist schon, sich einig, genau.
Man merkt,
oder auch, dann gibt es ja dieses komische, also das heißt komisch, aber dieses Gespräch hier mit, wo ist er, hier ist Cecile und
Cecile ist super,
passt da auf hier, und ja, ich bringe ja alles bei, nach dem Motto, sagt ja Catherine so in der Richtung, ne, und dann, wenn die Szene passé ist, dann die Szene danach, ne, sagt sie praktisch ja zu ihrem Stief oder so, ja, hier werde ihr Captain Picard überfordert, Welten, wo noch nie ein Mann zuvor gewesen ist, okay.
Ich schwöre dir, dass ich diesen Satz komplett vergessen hatte.
Erst als ich hatte ihn gehört, ich dachte, na echt? Ich hatte es aber auch nicht mehr auf der Rechnung. Es waren halt so viele Sätze, die irgendwie, ne,
drin sind. Also ich nenne sie in diesem Moment Dark Buffy. Ne?
Ja.
Und ganz ehrlich, als sie das zu ihm sagt, mit, sie will ja, dass er sich quasi um sie kümmert, ne? Rache, ne? Also so, halt, setzt ihn halt drauf an. Auch so ein Trope aus vielen Teenie-Komödien und so. Und ja, mach sie mal verliebt in dich und so, immer ein guter Rat. Und da sagt sie das, ne, werde ihr Captain Picard, geh dahin, wo noch dir ein Mann zuvor gewesen ist und so. Es geht ja viel um diese Unschuld und Jungfräulichkeit. Ja. Und da ist es total faszinierend, dass sie Picard sagt und nicht Kirk.
Stimmt.
Weißt du? Weil eigentlich gerade, ne, wäre Kirk ist ja so weltweit, ne, noch vielleicht ein größerer Name noch irgendwie so ein bisschen halt.
Stimmt,
ne?
Aber
also sie sagt Picard.
Das ist interessant, halt, ne? Auf jeden Fall.
Und weil Kirk, weil es genau so ein Kirk-Move wäre, macht die mal klar für die Sache.
Ja, stimmt. Ne?
Und Picard, das wäre kein Picard-Move halt und so. Aber sie sagen es auch im Original. Ich habe mir die Szene dann extra auf Englisch
Haben sie nicht extra für uns praktisch so. Ist es ja auch so, ne? Das ist,
der ist ein Fahrwasser von. Im Fahrwasser von Star Trek Nemesis, haben sie gesagt, hier, sagen wir mal Picard. Nein, die sagen auch im Original Picard. Und dann, das hatte ich auch nicht mehr als auf dem Schirm. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie du siehst, aber Dark Buffy, ihr stehen diese dunklen Haare auch total. Es passt total, weil es ihr Gesicht, ihre Art verändert, weil sie als Buffy halt, weißt du, die blonde Liebe und das Klischee Final Girl irgendwie halt.
Anderes.
Aber jetzt mit den dunklen Haaren gibt es ihr auch diesen Touch, den um dieses, ganz ehrlich, sie ist total, ich hab mir aufgeschrieben, bitchig habe ich mir aufgeschrieben,
ja, genau,
und biestig habe ich mir aufgeschrieben. Die ist ja wirklich richtig mies, einem richtig miese Type, aber schon ein bisschen geil.
Ja.
Also, ganz ehrlich, die Wette, die ja machen, ne? Also, er sagt ja, er erzählt ja dann, dass er von dieser Annette gelesen hat, die ist irgendwie die Tochter vom Direx, und er würde ja eine totale Legende werden, wenn er vorm Beginn des Schuljahrs die
Tochter für seinen Ruf, ne? Immer, da haben wir dieses Ruf. Thema des Films
total
eigentlich.
Total absurd.
Ja.
Junge, wenn du aus der Schule raus bist, interessiert sich keine
Sau mehr. Dieses eine Jahr, das ist völlig.
Vielleicht ist das aber auch in Amerika auch was anderes, als es bei uns ist. Weißt
klar,
du?
Das kann.
Ich denke dann immer an diese Abschiedsbälle und weißt du, so ein
und großes Hüte in die Luft werfen.
Ja, so ein großes prägendes Ereignis, was dich für dein Leben irgendwie prägt, wenn es gut ist und wenn nicht, eher dich traurig macht. Mhm. Und bei uns ist das ja nicht so. Weißt ja, du, wenn du kriegst dein Zeugnis, bist, wenn du in der Abschlussklasse bist, gibt es noch ein
ordentliches
Besäufnis. Ich musste einmal Security machen, weil ich das kürzere Streichhörnchen gezogen habe. Dann gab es eine Schlägerei und war die in der Abend im Krankenhaus.
Super.
Ne? Weil ich bin eher ein Lover als ein Killer, weißt du? Hm. Das habe ich dem Typen versucht zu sagen, als er mit der Faust auf mich zugekommen ist. Nein, aber die machen ja dann diese Wette. Ne? Und diese Wette ist ja im Prinzip auch sehr geil, weil sie wetten um das Auto von ihm. Also sie.
Ja, er hat also einen schwarzen Oldtimer, würde ich es betiteln. Ich weiß, ist die Marke nicht oder
so. Nee, kann ich dir sagen, also, ein Jaguar, es ist ein Jaguar XK 140. Auch wirklich ein teures Auto und sieht auch schon geil aus, passt zu dem Typen.
Passt.
Das waren wahrscheinlich ein Teil der 10 Millionen, ein ordentlicher Teil. Also das würde Catherine kriegen, wenn sie die Wette gewinnt, dass er es nicht schafft, Annette ins Bett zu kriegen. Ja. Es geht ihr darum, die Jungfräulichkeit ihr zu stehlen. Genau. Und wenn er das schafft, dann würde sie mit ihm schlafen, weil das sein großer Traum ist.
Weil er jeder haben kann, außer sie, was natürlich aber auch nicht, also er kann jetzt nicht irgendwie eine Hollywood-Schauspiel, weiß ich nicht, also, aber es ist,
ja, ist ein bisschen. Im Rahmen der Schule.
Er im Rahmen halt der Schule, rum.
Ja, genau. Er kriegt jedes rum, und sie ist eigentlich tabu aus Anführungszeichen, weil die beiden schlicht und ergreifend, Geschwister sind. Also sie sind Stiefgeschwister, aber nichtsdestotrotz, das bietet sie ihm ja quasi an.
Genau.
Ne? Und er will erst nicht. Und
also sie ist ja auch nicht unabgeneigt, merkt man
im Verlauf gar des nicht.
Films. Also, ne?
Ist es sie ist gar nicht
so, dass sie sagt, nein, bloß nicht, ich muss diese Wette gewinnen. Also, ja,
sie bietet dann auch, und wir sind ab 18, wir sind explizit, sie bietet dann auch an und sagt, als er dann nicht drauf eingehen will, du kannst ihn auch überall reinstecken, wo du möchtest.
Ja, ne? Das stimmt.
Und dann
sagt sie explizit.
Dann schlägt er zu. Also mit der Wette. Ne? Mit der Wette, genau. Und wir lernen dann danach ja Annette und so kennen, ne? Die Reese Witherspoon. Gar nicht mein Typ, aber wirklich süß wie die Hölle. Ja. Wirklich süß wie die Hölle. Ryan Philippe und Reese Witherspoon haben ein Jahr später also als der Film rauskam, haben die geheiratet. Ja. Die haben auch zwei Kinder, waren 7 oder 8 Jahre verheiratet. Also da ging schon was. Und mein Gott, sieht sie süß aus mit diesen Zöpfen, die sie ab der Hälfte des Films trägt. Ja. Ne? Also ist übrigens aufgefallen, sie ist ja, sie wird uns ja als diese Unschuld vom Lande, die Tochter vom Direx, die aber zufälligerweise bei der Tante von ihm übernachtet,
bis das
Haus fertig ist.
Ja, das ist alles hinaus,
es ist ein bisschen viele Zufälle.
Und
sie gibt dann ein Interview in dieser geilen Schülerzeitung, auf dessen Cover Jennifer Love Hewitt drauf ist.
Stimmt, ja.
Ja, mit dem die beiden ja, Ryan Philippe und Sarah Michelle Gellar, den, ich weiß, was du noch mal getan hast.
Ja, stimmt. Aber das hatte ich gar nicht so im Hinterkopf, aber du hast recht.
Ich habe es auch nur gelesen und dann drauf geachtet,
stimmt.
Sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Ja, und da geht es halt darum, dass sie halt, von sich überzeugen will, nett ausgedrückt. Ne, und dann, ja gut, sie wird gewarnt, ne, sie kriegt irgendwie so einen Brief, das ist auch schon wieder was so Ältliches. Sie kriegt dann, schriftlich hat man sich an sie gewandt und vor ihm gewarnt und so. Und er verdächtigt dann Greg.
Genau, das ist ja.
Das prangere ich an.
Greg.
Der Footballspieler. Und Greg ist der Footballspieler. Genau. Greg wird gespielt von Eric Mabius, der eigentlich mir nur noch in einer Rolle bekannt ist. Er war die Krähe im dritten The Crow.
Ja, okay, und ich konnte ihn gar nicht zuordnen.
Also, nee, ich kannte ihn auch nur da. Und ich glaube, er war im ersten Resident Evil Film, war er auch mit dabei.
Ja,
da war der Partner am Anfang von Mila. Und der ist Footballspieler und so ein bisschen, der ist homosexuell, aber steht halt nicht dazu. Hat aber so eine On-Off-Beziehung mit einem Kumpel von dem guten Sebastian, und der wird gespielt, nämlich von Blaine Tuttle, der wird von Joshua Jackson gespielt. Und immer wenn ich an Joshua Jackson denke, denke ich an das. Genau. Und Dawson's Creek. Dawson's fucking Creek, oder? Bist du ein Dawson's Creek-Fan?
Ich hab den, glaube ich, das ein- oder zweimal gesehen. Oder das alles, also. Ich
hab, Dawson's Creek. War auch nie so meins. Das war für mich immer die Serie, obwohl sie eigentlich so. Also, ja. Weißt du, waren immer so die Serie, wo das alles so Kids sein sollten, so Highschool-Kids und so. Aber auf einer Insel, viel Filmaffinität. Aber die haben sich einfach für mich schon da verhalten wie so Anfang 30-Jährige. Ja. So, indem wir sie über Beziehungen und alles so geredet haben. Weißt du? Naja. Auf jeden Fall, mit dem lockt er ihn ja dann in eine Falle, weil er dann denkt, ne, er kann dann er kann ihn dann erpressen und dann diesen Brief zurückzieht. Den hat es aber gar nicht gegeben. Das war nämlich die Tante von Cecile, von Blairs Rolle. Und die ist dann halt dafür verantwortlich gewesen, dass sie diese Warnung per Brief bekommen hat, schriftlich. Das sind so Sachen, die einfach so auf.
Es ist schon ein bisschen. Stimmt, eklig, es ist, ne? dieser Film. Ne? Atmet eine gewisse Analogität. Es ist wirklich ein Brief, schriftlich, ein Tagebuch. Ja. Das sind ja, so Dinge, die haben wir jetzt gar nicht mehr. Wobei, das ist ja auch, also es ist für mich nicht ein klassisches, es ist ein Eroberungsbuch. Also da steht es nicht drin, oh, hier heute ist mir das. Es ist, also ich würde es jetzt nicht als Tagebuch betiteln. Für ihn, er sagt, es ist sein Tagebuch, klar. Aber ja, und dann fällt irgendwie auch noch der Satz, ich weiß nicht mehr, wer sagt, aber wer Tagebuch schreibt, ist schwul. Fand ich auch ein bisschen so, hä?
Okay. Ja, es wird, naja, sie impliziert das. Das sind so blöd 90er-Vibes. Merkwürdig. Ja. Weil später, wenn der Musiklehrer, der gute, ich glaube, Ronald heißt er, ne, oder?
Ja. Wer ist denn der Musiklehrer? Save the Last Dance, keine Ahnung.
Save the Last Dance-Typ dann versucht die gute Selma Blair von sich zu überzeugen, die gute Cecilia. Cecilia, genau. Dann sagt er, soll ich ihr vielleicht eine E-Mail schreiben? Und dann winken die so ab und sagen, eine E-Mail, das schreiben nur so verrückte Nerds und so weiter. Ne? Du musst einen richtigen Brief schreiben, ne? So einen Liebesbrief schreiben halt und so. Ne? Das ist, ne?
Das ist so, ja.
Ja, das und das so. Wird so ein bisschen impliziert.
Dass nee, genau, das genau. Catherine meint, Ronald, E-Mails sind was für Verklemmte und Pädophile. Bleib romantisch, schreib ihr noch einen Brief. Richtig. Ja, okay. Also ihr habt gehört, also, keine E-Mails schreiben.
Liebesbriefe, das ist auch so ein Ding der in den 90ern. Gut, wir waren noch nicht so ganz in der harten Internetwelt, ne?
Nee, gar nicht.
Also, ja, also. Der Film ist halt so auf der Kippe dazu entstanden, ne? Weil wir haben ja auch schon diese Webseite gesehen auf der Tara Reid. Und ehrlich gesagt, nicht böse gemeint, aber ich glaube, Tara Reid war schon auf sehr vielen Webseiten nackt zu sehen.
Das könnte sein.
Ja. Und das hat einfach gepasst. Das war Typecasting, weißt du, so ein bisschen.
Klar.
Ja. Aber auf jeden Fall sind das alles so Sachen, das war noch, da gab es noch keine sozialen Netzwerke und so. Und das merkst du. Ich war schon froh, dass sie Handys dabei hatten. Ne? Also,
ich glaube, waren es auch so Klapphandys oder bilde ich mir das ein? Aber teilweise.
Nee, es ist immer das, ich vergesse immer, wie es heißt. Das ist immer das, was wir auch bei Hotel Hyperion immer haben, weil Angel das oft hat, dieses Handy. Das war so das Standard-Handy Ende der 90er Jahre. Ich vergesse aber immer wieder, wie es heißt. Das war so ein ganz cooles Ding halt vom Design her. Ne? Und so, da sind sie unterwegs halt. Ne? Aber das mit dem Tagebuch, das möchte ich nochmal kurz, das ist wie das Playbook. Das Playbook von Barney Stinson.
Stimmt, Playbook.
Das ist ja ein in Leder gebundenes Buch, was er wirklich handschriftlich schreibt.
Ja,
ne?
Das ist ja auch mit Foto und alles.
Ja,
und Anmerkungen. Ja. Also, es ist genau.
Es ist ein bisschen komisch, oder? Er hat ja ausgeschnittene Bilder von den Frauen da drin und so halt, ne? Und so ein bisschen, also da müsste mein Psychologe drauf gucken.
Da wurde nicht drauf geguckt.
Aber Catherine wird es ja gerne lesen. Hast du je ein Tagebuch geführt?
Ich habe teilweise lose, aber jetzt auch nicht, kein Playbook.
Ich habe auch mal so Tagebucheinträge. Ja, ich habe meine Tagebucheinträge mal auf dem PC vor 20 Jahren mal versucht und so mal so ein kurzer Abriss von dem Tag, so in 2-3 Sätzen, aber ich habe es dann auch sehr schnell wieder sein lassen. Und heute denke ich manchmal so, auch hättest du das mal so weitergemacht, so ein paar Sätze, so du würdest dich ja wahrscheinlich sofort an die Situation erinnern oder so, wenn du so einen kleinen Gedankenstütz hattest. Aber das ist schon so ein bisschen wild, das Ganze halt, ne?
Ja, das hatte ich, glaube auch dir geschrieben. Also ich fand, was der Film sehr gut macht, wenn man, wie ich, der Story nicht folgt und der Musik nicht folgt, sondern nur auf die Farbgebung von jeder Szene achtet. Ja, das mache ich halt, weil ich total Banane bin im Kopf. Nein, aber also die Kleidung ändert, die Kleidung verrät Dinge über die Charaktere. Also das hast du auch gerade schon. Ich habe es ja auch stehen. Manchmal habe ich das Gefühl, du überwachst mich und liest dir meine Notizen.
Ergibst wir haben doch vorhin darüber geredet, ach wie so. Wir das machen mit den Notizen, wie wir die verarbeiten.
Und genau, genau. Vielleicht ist es so durchgerutscht, geleakt. Nein, aber ich hatte es mir, wo die Annette kommt ja auf dieses Anwesen, was der Tante, war es die Tante von
Sebastian? Ja, die Tante von
Sebastian. Ja, genau, genau. Ja. Die kommt da ja an und das ist so klassisch Rich Kid, wie man sich es früher vorgestellt hat, ja. Auf dem Pferd. Sie kommt auf dem Pferd, was hat geil. Sie an? Das, wo, was du auch erwähnt hast, hier steht es bei mir auch, Unschuld vom Lande, Pferd und in Weiß. Unschuld, hier, nichts ist passiert, kommt da an, genau. Und Sebastian ist auch, also der hatte ja in der ersten Szene mit dem Auto, war ja so in so einem Anzug, ne? Aber ja. Es gibt ja zwei Varianten, wie man Anzüge tragen kann. Erstens als bürokratischer Amtsträger, der da schwitzend durch die Gänge juckelt. Mhm, oder zweitens ja. Eher als Sunny Boy, Rich Kid, lockerer Typ. Und so trägt das auch und so läuft er auch, finde ich. Also der läuft nicht so steif, wie man sich so vielleicht früher als Kind Anzugsträger, keine Ahnung, vorstellt, sondern ist ein lockerer Typ, der einfach weiß, was er anziehen möchte. Also, keine Ahnung. Es ist bei eine ihm, andere Art von Anzugträger.
Bei vielleicht. Ihm ändert sich das Outfit von den Anzügen, die er zu Beginn trägt, in so sportliche Klamotten und dann am Ende ist er der genau, Manteltyp. Am Ende ist er der dunkle, der dunkle Dark Knight mit Mantel und so. Der steht ihm auch sehr gut, muss man sagen. Ja. Ist übrigens auch so ein Ding. Ryan Philippe ist auch ein bisschen schade, dass der aus dem nicht mehr so groß was wurde halt. Ne? Ja. Das sind sehr viele B-Movies und so. Also das hier und also das mit Sicherheit und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, werden schon seine größten Sachen.
Das sind so die Dinge, die man mit ihm verbindet, ja.
Aber am Ende hat er halt, ist er halt überwiegend schwarz gekleidet und hat einen langen Mantel an. Und das ist in dem Kontrast zu Annette mit komplett in Weiß halt, soll genau, das halt genau diese, ist, das Böse, das, die Verführung.
Ja, kriegt der Film gut hin. Und was ich mich aber gefragt habe, es gibt ja auch diese Szene im Park, wo Catherine und Cecile praktisch Küssen beibringt, professionelles Küssen. Und
perfekt.
Ich habe die Szene, in der Szene habe ich, fand ich es, ich weiß nicht, zu drüber, aber sie sah aus, als ob im Anschluss ist noch eine Beerdigung 5 Meter weiter. Ich hab
Catherine
das,
meinst du?
Ja, Catherine. Also, oder ist das die Mode gewesen? Vielleicht weißt du es drüber, aber das war für mich zu viel. Weil sie sah aus, auch mit dieser Sonnenbrille, als würde sie gleich um irgendwen trauern wollen oder irgendwo hätte sie noch einen Termin, einen Trauertermin. Ich weiß
ich glaube,
nicht.
Die haben, das war ich glaube, die too haben, much. Ein bisschen. Die haben diesen Kontrast zwischen, es ist ja immer die Unschuld, Selma Blairs Charakter, Cecile ist ja auch unschuldig. Dann die deutlich erfahrene Catherine, die ja ihre eigenen Ränkespiele spielt. Ich glaube, das soll es einfach visualisieren und dass sie dann nach dem Kuss einfach die Brille aufbehält und ich musste auch so ein bisschen, ich hatte mir aufgeschrieben, puck die Stubenfliege so ein bisschen. Das sieht schon so ein bisschen sehr kontrastig aus, vor allen Dingen, weil
ich glaube, der Hut hat mich gekillt. Das war mir zu viel mit diesem Hut wahrscheinlich. Ne?
Das war's. Sie wahrscheinlich. Bringt ihr ja Küssen bei. Das ist ja auch so eine Typenfantasie, weißt du, dass die eine Frau, die dem anderen Mädel das beibringt und diese Szene, da haben sie auch einen MTV Movie Award gewonnen.
Habe ich auch hier, genau, genau.
Hast du auch gewonnen?
Ich hab, nein. Freudscher, genau.
Das wäre super. Genau. Nein. Also auf jeden Fall ist diese Szene halt, ganz ehrlich, das kann die Catherine schon gut. Wenn die beiden sich da küssen, das ist auch eine Szene, die haben die selber auch mal parodiert und so. Da gibt es sogar GIFs von. Stimmt. Also die ist schon sehr, man muss sagen, das ist eine Szene, die ich sehr erotisch finde. Ja. Ne? Das machen die einfach super. Geht dann aber über in Cecilia, die dann sagt, oh, jetzt sind wir ja beste Freundin. Super, willst du gleich bei mir pennen heute Nacht? Ne, die ist ja so mega unschuldig.
Genau.
Selma Blair ist irgendwie 5 Jahre älter als die anderen vom Cast. Also sie ist eigentlich die ältere Darstellerin. Aber dieser Blick von SMG, als sie dann sagt, und wovon willst du dann heute Abend bei mir
pennen? Ja, die hat
wie das Gesicht versteinert. Das ist die eine erotische Szene, die ich richtig stark finde. Die andere ist, wenn sie auf ihm liegt. Wenn sie auf ihm liegt und ihn dann so ein bisschen heiß macht. Weißt du? Ich habe nur gesagt, Chapeau, SMG. Chapeau.
Chapeau. Ja? Also, genau, MTV Movie Award hat sie auch bekommen, beste weibliche Rolle und schönster Kuss, Sarah Michelle Gellar und Selma Blair, genau.
Ja, es gibt dann aber auch so Sachen, wo wir dieses irgendwie dann doch, dass so die Vorlage so ein bisschen durchschimmert halt. Wir haben ja schon gesagt, so mit gut Briefe schreiben und so gut N90er geht's ja vielleicht noch so durch, aber es sind so Sachen drin, die schreiben halt ältere Leute, jungen Leuten in den Mund halt, ne? Diese Schwimmbadszene, ne?
Habe ich auch hier.
Ja,
Badespaß. Einmal komplett nackt, einmal hochgeschlossener Badeanzug hellblau.
Richtig, richtig. Und wenn die dann zusammen da schwimmen und Sebastian, Annette versucht so ein bisschen dann, ne, auch...
hört er nicht sogar, hört er Freude, schöne Götterfunken ganz
laut? Ja, er hört erst Freude, schöner Götterfunken.
Okay. Wer macht das nicht?
Wer macht das nicht im Bad? Und das, da gibt es auch so einen Satz, den er sagt, das ist ein Satz, den schreibt jemand in meinem Alter jetzt, wenn er sagt, so denken, so reden junge Leute. Ja, dann sagt er zu ihr, hey, ne, lass uns doch schwimmen gehen. Wir sind doch noch so furchtbar jung.
Ja, weißt stimmt. Du? Also das war wirklich so ein...
Alter, das sagst du
nicht. Hat da einer von beiden gerade eine Krankheit und ist in einem Jahr weg? Oder das war... Ja, das sagt... Nee, das war wirklich ein Satz. Das stimmt, das ist so ein Autorensatz.
Absolut.
So, ja.
Der 18-jährige Typ, der sagt dann, lass uns doch noch mal was Verrücktes machen. Wir sind doch noch so jung.
Aber ich fand...
Verrücktes, sie gehen schwimmen. Ne?
Also, völlig irre.
Völlig irre.
Ich meine, schwimmen.
Völlig irre.
Hallo. Aber ich fand, die Szene war gut von ihr, weil sie ein bisschen auch seinen Plan, in Anführungszeichen, dass er da jetzt einen auf nackt macht, durchkreuzt. Und ne, dieses hellblaue, leicht kühle, frische passt einfach auch zur Szene, weil sie sagt, sie ist halt ein bisschen nicht Bikini, sondern ne, komplett angezogen und so, nö. Und sie blockt auch, naja, hier vielleicht maximal Freunde wären mal so nach dem Motto. Also es ist schon von ihr so eine leichte Abfuhr, aber man merkt so, sie weiß auch, ne, was er für einer ist oder wie sie ihn
sie ist ja gewarnt Stand
jetzt
worden.
Einschätzt. Ne?
Sie ist ja gewarnt worden schriftlich.
Genau.
Wie ist denn das also abgelaufen? Sie hat also einen Brief bekommen, wo sie vor dem Typen gewarnt wird.
Achtung!
Ja, Alarm! Also sie hat einen Brief bekommen, offensichtlich, es wird ja später von einer Nachricht geredet.
Ja.
Sie hat also einen Brief bekommen, die sie vor dem Typen gewarnt hat, bei dessen Tante sie jetzt wohnt. Also,
es ist, ja,
bis das Haus es ist fertig bisschen, ist.
Es ist so, aber ich habe das, ja, es ist leicht Stelzburg. Konstruiert vielleicht.
Ja, aber der, aber gut, was gut, ja,
so ist es,
ja. Es hilft den beiden ja, dass der Greg, der zuerst verdächtig wird, der wird ja dann in diese Falle gelockt, ne, mit dem guten Taddel dann so aber erwischt.
Wirklich wie die Maurer, oder? Ne? Punkt da und da.
Um 12.
Musst du mit, ja, genau, um 12.
Ja,
also man hört es dann schon, ne? Wie sie zugange sind.
Ja. Richtig, ja genau. Und da will er ihn erpressen und dann sagt er, aber ich habe das doch gar nicht gemacht. Ja, die glauben ihm ja dann auch, aber du musst mir mal einen Gefallen tun. Und dann Greg ist natürlich auch zufällig mit der befreundet, mit Annette.
Ja.
Und das ist auch, was, ne, also eine große, lange Freundschaft. Mhm. Und dann ist er auch sofort mit Mensch, also ich sag dir nur, dieser Sebastian, das ist eigentlich ein guter, über den wird viel Mist erzählt. Das ist ein ganz, ja genau, diese Strandszene, weißt du? Also ist,
über den ich wird schwör's viel beim Mist Leben meiner Mutter.
Ja, aber der ist eigentlich ein guter und der hat sich immer für mich eingesetzt.
Immer.
Und
so, ne? Wir kennen uns schon ganz lang.
Aber über den wird viel Mist erzählt und gibt ihm doch mal eine Chance. Und dann wird es ganz perfide, wenn er dann sagt, ja, aber ja, du hast viel Schlechtes über ihn gehört, aber du kennst mich doch. Ich bin doch sowas wie dein großer Bruder.
Genau.
Und dann denke ich mir so, oh, da schüttelt es mich so, weißt du? Das ist dann so ganz eklig und so. Dass er es ihm dann auch noch sagt, aber du hast mir vorhin zwei Fotos geschickt. Greg hat ja ein Stein im Brett. Ne? Greg hat ja ein bestes Nummernschild der Welt. Ne?
Ja, hatte ich dir geschickt.
Ja, das steht drauf, Greg number one, ne? Und dann go for it. Das habe ich zu geil.
Das ist genial.
Ey, er ist auch so ein Klischee, er ist so ein Klischee-Footballspieler.
Ja, es ist
wirklich, in der Highschool.
Ja, ne? Es ist, ja.
Total. Also, ich habe dich schon vorhin vertwittert mit diesem Greg number one, go for it. Voll super. Voll super. Ja, aber das ist, wir haben dann ja noch so ein paar Sachen. Ne? Wir haben ja dann halt ne, mit Cecile da die Storyline, dass sie mit ihrem Musiklehrer, ne, in den Musiklehrer verliebt ist, der aber offensichtlich dann später auch an ihr Interesse hat. Aber da musste ich auch so, da wird ja so der Rassismus der 90er in so Filmen so ein bisschen getriggert. Ne? Wenn sie die auseinanderkriegen, indem sie der Mutter sagen, ja, sie hat da was mit dem Musiklehrer und der ist ja so schwarz. Sagt sie. Und dann geht das in diesen Gag über, wo ihr irgendwie Kaffee oder Tee gebracht wird und sagt, wollen Sie mit braun? Ja. Nein, nicht, lassen Sie es, ohne Zucker, nein, lassen Sie es. Und so, aber das ist natürlich auch wieder so, aber diese Upper-Class-Damen, weißt du, die dann so, das ist diese Szene,
aber
jedes
das,
Mal.
Ja, aber im Kino haben die Leute dann gelacht, weil sie sagt, ja, ich, so, das ist, erinnert mich manchmal heute auch auf Social-Media-Debatten so, ja, ich habe nichts gegen Ausländer, ich spende da ja 50 Euro nach Afrika oder so. So nach dem Motto, das sagt sie auch. Wir spenden oder irgendwie sagt sie. Aber es ist einfach eine Geisteshaltung da. Das ist egal, wie viel Geld du irgendeiner Person gibst. Also, deshalb.
Die will einfach nicht jemanden wie ihn in ihrer Familie haben, potenziell. Das, ja, darum genau. geht's
also, das ja. merkt man aber, ja? das merkt man deutlich. Ja,
ja total. Ich muss sagen, ich fand super, wie er damit umgegangen ist.
Das fand ich auch super.
Dass sie dann sagt,
juhu, wir sind den Schwarzen los. Sie sind den Schwarzen. Und wie er rausrennt und die Haus hält uns guckt, was ist denn jetzt los?
Ja, auch vorher, wo sie sagt, also ich habe ihn ja hier, ich habe ihn ja ihr Leben ermöglicht und so, ne? Und er sagt, hallo, ich wohne hier.
Na, also ja, da gab es im Kino auch gedacht, ja, ich wohne hier irgendwie zwei Straßen weiter oder so. Ja, also nicht von der Gosse geholt, so Klischee-Dings. Nee, der hat selber reiche Eltern etc. wahrscheinlich, ne? Also, ja.
Ja, aber das ist genau die Wahrnehmung, genau. Die sie dann so, sie tut ja dann so, als hätte sie ihm einen großen Gefallen getan und hätte ihn aus den Slums rausgeholt und ihm jetzt ein Leben. Und das ist eine ganz miese Analogie, was sie da macht halt. Ne? So dieses, ich habe dich da rausgeholt und er sagt, und wie geil er das kontert mit, hallo, ich bin hier nur der Musiklehrer und ich wohne hier zwei Straßen weiter und so und ey, ich habe bei Save the Last Dance habe ich noch mitgetanzt und so.
Genau, das hätte er sagen müssen.
Obwohl, ehrlich gesagt, dieses Video, was die sich dann angucken, ne, als Catherine ja Cecilia hilft und so, also sich auch die Liebesbriefe zeigen lässt und so und ihr so Freundschaft vorspielt, dieses Video von den beiden, wo sie dann den Kopfstand macht mit den Beinen breit quasi vor seinem Kopf. Ich habe in dem Moment, dachte ich mir, Alter, nee, das haben die nicht. Das ist so unfreiwillig komisch.
Ja, das stimmt.
Und dass Selma Blair das so körperlich hingekriegt hat, einfach diesen Kopfstand so ad hoc zu machen halt, ne?
Könnte ich nicht.
Das ist super, das ist total super. Aber wir haben ja vorhin schon kurz drüber geredet, ich finde diese Diskussion ganz gut mit dem also mit den Mädels dürfen das nicht, aber Jungs dürfen das und Catherine macht das ja auch so deutlich, dass sie halt einfach so ein typischer Upper-Class-Girl ist, so das Klischee davon und so und alle, sie muss für alle immer lieb und nett und hier anständig sein und so eine Dame, und er kann da machen, was sie will und so. Ja. Ich finde, dass diese Thematik da so angesprochen wird, ist das schon nicht schlecht halt, ne? Ja. Aber dann, es sind so Sachen, die auch so, so unfreiwillig komisch sind, sind auch noch, als Sebastian Cecile zu sich bittet, um diese Fotos zu machen. Und da ist jetzt ja eigentlich Hausarrest, ne? Hat ja Hausarrest. Und wie entkommt man dem Hausarrest seiner Eltern, indem man eine Puppe von sich ins
Bett legt? Flucht von Alcatraz hat sie geliebt, den Film, und deshalb, genau.
Ganz ehrlich?
Ja. Aber und auf der Puppe steht ja auch Cecile noch drauf. Ja? Das macht es noch komischer. Also, ich weiß. Also, was man sagen muss, das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Also, Roger Campbell, Drehbuchautor und Regisseur.
Ja.
Hier. Und filmisch ist er jetzt, außer in Eiskalte Engel 2, super süß und super. Es geht alles in so eine Richtung, ne?
Ja.
College Road. Im Filmbereich, also Serien hat er noch ein bisschen geschrieben, Pretty Little Liars, ein paar Folgen, oder Suits, Pretty Little Liars auch, aber so solche Sachen. Ich weiß nicht, es geht in so eine Richtung, ich glaube, weiß ich nicht, es ist halt so sein
einziges
großes Werk, würde ich es jetzt mal sagen.
Ja, definitiv, als super süß und super sexy, ist noch ganz witzig, der Film, aber der ist okay.
Was kann man dir, was, ne?
Ja, auch genau, und Christina Applegate, genau, Eiskalte Engel 2. Alter, ganz ehrlich, ich sag dir eins, ich war ganz überrascht, dass es zwei Fortsetzungen gab. Mhm. Also, und der zweite Teil habe ich nur gesehen, Mila Kunis, okay, und William Shatner. Oh. William Shatner spielen damit. Und ich habe keine Ahnung, was in diesem Film passiert. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor, mir die beiden Fortsetzungen, die haben ja auch keinen guten Ruf und so halt. Ja. Ne? Einfach, aber Mila Kunis und so wäre eigentlich schon eine ganz gute Wahl. Aber ne, auf jeden Fall, wie gesagt, der Regisseur, das ist da, du hast schon recht, das zieht sich da halt so durch halt. Ne? Aber das also auch mit dieser Fotoszene, wo Sebastian sie so ein bisschen lockt, dass sie so ein paar sexy Fotos macht, da erinnert man sich natürlich an den Anfang, was der guten Marcy passiert ist beim Tara Reeds Charakter, dass er Fotos von ihr macht und sie macht dann doch so ein bisschen. Er gibt ihr im Prinzip, ist das auch eklig, ne? Die liegt da auf seinem Bett und er gibt ihr, man sieht gleich, dass sie ihr so Alkohol gibt und so, ne? Und
dann
soll
sie
ein bisschen lockerer werden. Und
dann ist es auch, geht's in den emotionalen Erpressungsbereich rein, ne? Sonst rufe ich deine Mutter an und mach das, weil wie ich will. Das ist ja auch schwierig.
Ja, total.
In der Nachbetrachtung jetzt. Also, hat man damals, glaube ich, nicht ganz so schwierig gesehen, aber mittlerweile ist man da ein bisschen.
Da waren wir total... das haben wir damals nicht so gesehen, weil da waren wir noch geflasht von der Sache mit, ich möchte dir einen Kuss geben.
Ja,
und
genau,
sie,
genau.
Und sie dann da sagt, ja, okay, und die Lippen schon so spitz dann. Und er ihr die Hose auszieht und sich vor ihr hinkniet und im Prinzip, ja, ne, machen wir uns nichts vor, wir sind explizit hier, er leckt sie da halt.
Ist versprochen,
sagt er. Genau, und sie, auch, sie reagiert dann halt zum ersten Mal. Es wird, Catherine sagt ihr ja auch später, du hast jetzt einen Orgasmus gehabt, erklärt ihr das, was sie gekriegt hat, du wirst jetzt zur Frau halt oder bist zur Frau geworden halt und so. Also das sind alles so Sachen, die muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist so, das auf, so quasi ein bisschen verrucht, wie der Film an einigen Stellen auch ist, ist er an anderen Stellen auch wirklich sehr, ne, ich möchte dir einen Kuss geben, ich benenne es aber nicht beim Namen, sondern ich möchte dir aber einen Kuss geben, knie mich vor dir hin und wir sind hier im Erotik-Teil des Podcasts, Clemens. Wir sind beide total rot. Ja. Wenn ihr uns sehen würdet, wir sehen uns gerade.
Wir sehen uns gerade.
Voll errötet. Also, und dann haben die beiden, Sex. Nein. Aber das sind alles so Sachen, die dann schon so ein bisschen Kontrast sind. Aber da beginnt aber auch so langsam, dass er mit Annette, dass Sebastian mit Annette ja immer enger wird und auch mit ihr Zeit verbringt und picknickt und die anfangen so über ihre Dinge zu reden. Da wird auch kurz seine Kleidung ein bisschen heller und er fängt auch an, durchaus einfach viel mehr für sie zu empfinden halt, ne?
Ja, also ich glaube, das ist, ich hatte auch das Gefühl, dass es so bei ihm noch nie so gelaufen ist in diese Richtung, wie es sich jetzt entwickelt und also man merkt auch, er hadert damit, weil eigentlich will ja, also ihm ging es eigentlich natürlich auch wie SGM nur um die Wette jetzt, also er hat nichts Gefühl in der Wette und flachlegen und gut ist.
Und er wollte sie auch.
Ins Buch schreiben, genau.
Ja,
dann gibt es ja auch die Szene, wo Annette dann bereit für ihn ist, im hellblauen Negligé sozusagen.
Wir sind auch die Könige der Umschreibung. Ne?
Genau. Wie dieser Film. Also hellblau, ne? Empathie, Verständnis. Sie hat Verständnis für ihn und jetzt von mir aus, gibt noch ein bisschen so hin und her und du spielst nur mit mir. Also das finde ich interessant für ihn, weil er stellt sie jetzt als die Person dar, dass sie nur mit ihm spielt. Wobei man von Anfang an weiß, er spielt, sie ist halt da. Also das ist völlige Unterstellung, aber ja, okay, das ist dieses Ungleichgewicht, dass er ihr das so an den Kopf wirft. Natürlich wissen wir, eigentlich ist es so andersrum. Also eigentlich ist es andersrum. Aber dann ist sie ja auch bereit für ihn und dann
will er nicht.
Will oder kann nicht, es wird nicht so, ja, also ich glaube, er will eher nicht. Und weil er merkt, okay, es geht jetzt in die falsche Liebesrichtung und nicht nur in die körperlich-sexuelle Richtung. Und das damit kann er nicht. Er kann, es kann damit auch nicht umgehen. Ich glaube, er kann damit nicht umgehen.
Ja, also einerseits passt es gar nicht zu dem Charakter, den wir bis dahin kennengelernt haben, sondern da hat er ja jede sofort. Aber ich glaube, da geht es ja darum, weil das Catherine später ihm ja auch sagt, da hat er das erste Mal für einen Menschen wirklich was empfunden. Und kam damit nicht klar. Und deshalb, weil er nicht wusste, wie das so ist, wenn man jemanden dann wirklich liebt und es nicht einfach nur, wie würde man heute sagen, ein Buddy Count ist, denn eigentlich wäre das der Begriff für das, was er gemacht vorher, da will er es halt nicht machen. Vielleicht auch und macht das halt, da habe ich auch früher immer gedacht, das ist ein ganz komischer Move, dass er da zurückzieht und dann auch Catherine dann sagt, dass er das nicht gemacht hat und so und sie ihn dann ja noch, was bist du denn für ein Weichei geworden und so halt, ne? Wir haben eine Wette laufen, dann ne, gib mir dein Auto und sie aber auch sagt, du kannst es nicht, weil er zum ersten Mal für einen Menschen wirklich was empfunden hat, also richtig. Und da es nicht nur darum geht, dann halt mal ganz kurz sich zu erkennen gegenseitig. Mhm. Ja. Aber ich habe es damals auch als irgendwie komisch gefunden, dass
damals, jetzt sieht man den Film auch anders, natürlich. Also man wächst ja mit dem Film und
will er denn? Eigentlich will er ja mit ihr dann ihr die Wahrheit sagen, mit offenen Karten spielen und dann sich erkennen, oder?
Ja, also es ist schwierig und geht dann ja auch in eine andere Richtung. Also er sagt ja nicht wirklich die Wahrheit, weil das. Er sagt etwas, er sagt etwas, damit die Sache beendet ist, aber es ist ja nicht die Wahrheit eigentlich, ne?
Wo er dann sie doch vermisst und merkt, dass er nochmal mit ihr reden muss und so und wo er dann so erfährt, sie ist ausgezogen, sie hat irgendwie die Tante verlassen von einer halben Stunde und wer weiß, ob sie wiederkommt, dann fährt er ja sofort los, ruft dann unterwegs noch Greg an.
Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, okay,
da. Da muss man sagen, da merkt man aber auch, dass jetzt ein anderer Sebastian ist, weil er da sagt er zu Greg, ich danke dir. Ja, da stimmt. Da ist er vom hier am Anfang fertig machen und erpressen wollen zu Ich danke dir gegangen. Also, ne? Und da, das ist halt die Szene mit dem Song, den ich vorhin erwähnt habe, der ist einfach, der ist einfach echt schön. Und wenn sie dann im Kaufhof da, das ist auch so eine ikonische Trailer-Szene, die diese Rolltreppe rauffährt und er steht dann da oben und die küssen sich. Das ist dann wieder so diese Teenie-Monzette der 90er Jahre.
Ja. Und sie sagt auch, ich bin überrascht und ich bin verliebt, sagt er.
Ja.
Also das ist ja die Szene, genau. Ja.
Genau. Dann küssen sie sich und pipapo und alles. Und das ist, aber diese Rolltreppenszene und hier Counting Crows, das ist total
super. Passt super.
Man muss wirklich nochmal sagen, dieser Soundtrack ist allein. Ich habe mir den auf Spotify jetzt nochmal kürzlich, also in Vorbereitung hierauf, mir zugefügt und habe mir alle Songs hier von Placebo, Fatboy Slim, Blur ist dabei, Faceless ist dabei, The Verve, wie gesagt, The Cardigans, also dieser Soundtrack ist ein Meisterwerk.
Man kann den auch nicht, sonst hast du ja bei bestimmten Filmen, hast du so einen Soundtrack, okay, es sind jetzt eher orchestrale Stücke oder Balladen und hier ist es ein relativ wilder Mix von funky Dingen, eher rockig, ja, orchestrik am Ende, klassisch. Also es ist so ein wilder Mix, wo du denkst, na, passt das überhaupt eigentlich? Also wenn du das nur so als CD siehst, passt es zusammen. Aber wenn du den Film siehst, die Untermalung, es ist perfekt. Und es ist wahrscheinlich Roger Campbell so eine Art One-Hit-Wonder. Ich meine, er hat Regie geführt und Drehbuch. Da hast du halt du hast den Vorteil, es ist alles aus einer Hand. Aber das ist auch der Nachteil, dass dir keiner sagt, mach das mal anders, aber für diesen Film war es von Vorteil, dass er beides gemacht hat.
Ja, also definitiv. Ich habe diesen Soundtrack auch. Der ist hier irgendwo, spürt hier die CD rum, weil ich habe mir den damals auch wirklich auf CD noch gekauft. Aber wie gesagt, jetzt Spotify zahle ich ja auch. Also verurteilt mich nicht, Leute. Verurteilt mich nicht. Und das ist aber, der ist wirklich so aus einem Guss. Und man hat die Filmszenen vor Augen. Und so, wie du schon gesagt hast, so unterschiedlich sie auch sind, so perfekt passen die ineinander. Und das ist einer der für mich ganz großen Soundtracks der 90er Jahre. Ja. Wie auch so auf einer Ebene wie der Soundtrack von The Crow beispielsweise. Ja. Ne, wenn ich da Contrain oder The Time höre, bin ich auch immer wie ein Schlosshund. Ne? Also das ist schon wirklich, wirklich Magic. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Nee, ne?
Genau.
Ja,
ich finde noch.
Ich wollte noch sagen, ein großes Chapeau an Selma Blair, die macht das super.
Ja.
Selma Blair ist richtig, also mit der hatte ich wirklich Spaß. Sie ist allerdings nur, also, naja, du weißt schon, die ist zwar nur in der ersten Hälfte des Films dabei, dann in der zweiten Hälfte ist sie so gut wie gar nicht mehr dabei.
Genau.
Da liegt sie noch einmal neben Ronald, nachdem die sich dann gekriegt haben, im Bett und als Ronald dann quasi von Catherine angerufen wird und gesagt wird, oh Mensch, du musst mir helfen, Sebastian, wo sie über ihn lügt.
Ja, das fand ich auch eine interessante Szene.
Total, da kommen wir gleich zu. Da musste ich aber sehr lachen, weil Ronald liegen ihr ja im Bett liegt und er kriegt diesen Anruf und Catherine macht ihn ja so ein bisschen, sagt ihm dann, ja, Sebastian, du musst mit dem, der hat Cecile verführt und mich geschlagen und so. Da macht sie ihn ja quasi auf Rache heiß halt. Ne? Und dann siehst du so eine Szene, wo er sagt, ich bin gleich bei dir und dreht sich so um und ich dachte, man sieht jetzt nur ihre Haare und ich dachte, es wäre so witzig, wenn da die Puppe gelegen hätte. Weißt du?
Das würde trotzdem noch zum Film passen. Das schon.
Ja, nicht, aber man sieht, es ist Selma Blair. Das ist dann auch ihre einzige kleine Sequenz, wie sie da schläft in der zweiten Hälfte des Films. Ja. Sie wird also nach dieser Sebastian macht Fotos von ihr Geschichte eigentlich nicht mehr gebraucht, nachdem die beiden wieder dann zusammengekriegt haben.
Genau.
Halt, ne?
Zu der Szene, die fand ich Catherine sagt ja dann noch, ich ficke keine Verlierer zu ihm. Ne?
Stimmt.
Wo er praktisch sagt, ja, ich habe nicht mit dir gestanden, was? Bist du ein Idiot? Da kommt es. Also ich finde, sie ist sehr kalt und ich glaube, also die so Beziehung kann sie gar nicht. Ich glaube, Nähe zulassen kann sie auch. Also sie kann diese, es ist zwei Ebenen, also diese sexuelle Nähe und so, das macht sie verführen und so. Aber richtig, kann man schwer jetzt umschreiben, ne? Aber so richtig Nähe zulassen, emotionale Nähe, das man merkt sehr deutlich, das kann sie auch gar nicht, auch in dem, was sie sagt.
Aber eigentlich und
was
auch sie nicht, er muss es lernen.
Er auch nicht, genau, aber er lernt es in dem Film. Genau.
Er hat eine Beziehungsreise gemacht, also eine Heldenreise, also eine Beziehungsreise. Sie hingegen ist halt nur da auch eher so am Bodycount interessiert. Sie schläft ja auch mit Ronald.
Stimmt.
Da gibt's ja diese, Szene, wo.
War er unter Bett?
Ja, im Bettkasten hat er gelegen.
Der Klassiker, der Bettkasten.
Wo diese Szene wirklich witzig ist. Sie liegt da auf dem Bett.
Die ist wirklich witzig.
Und Sebastian kommt rein und sagt, Sebastian, sag mal, das riecht hier irgendwie nach Sex. Hattest du, Wo ist er? Hm, wo könnte er sein? Und er zieht dann diesen Bettkasten und da liegt halt Ronald drin und so. Ne? Und Ronald rennt dann sofort raus und so und Catherine ruft ihm noch hinterher, ich ruf dich an. Oder ruf mich später an und so halt. Ne?
Aber er sagt auch irgendwann, in der Familie sind doch alle verrückt. Ich weiß nicht mal, wann er es sagt, aber irgendwann sagt er das, ne? Stimmt, es ist mir auch irgendwie im Gedächtnis geblieben und es stimmt halt einfach. Aber er ist ein cooler Charakter, auch wenn er nur eigentlich ein paar Szenen hat. Aber irgendwie, ich finde, er bereichert den Film total. Also ich mag den voll.
Ja. Der ist der Inbegriff des Spielzeugs, was Catherine macht halt.
Ja.
Ne? Dass sie diese Beziehung erst nicht möchte zwischen Cecile und Ronald, dann das und aber...
sich wie so eine Puppe praktisch mit Fäden ziehen. So.
Genau, weil sie möchte sich ja rächen an, ne, weil das ist eigentlich auch so absurd, sie rächt sich an dem Mädchen, wo der Typ verliebt war, von dem sie wiederum was wollte. Und sie kann sich aber nicht direkt an dem Typen rächen, weil dann würde der die Spur zu ihr führen und so halt. Ne? Also das ist so diese Denke mit, wie wichtig es ist, wie die Leute mich sehen und wie sie mich in der Highschool sehen oder in der Schulzeit und das ist ja so prägend für mein Leben und das ist so extrem abhängig von der Meinung anderer und das ist mir so unheimlich zuwider, weißt du? So, das ist so, vielleicht weil so in meiner, für mir war das immer, weißt du, ich habe Schulzeit und dann denkst du auch, gut, du denkst ja auch in der Schulzeit manchmal, ja, das ist jetzt so ganz wichtig und so für immer und so, wird nie wieder gut. Das ist so, wie wenn du das erste Mal verliebt bist und dir wird das Herz gebrochen. Entschuldige bitte. Und dir wird das Herz gebrochen und dann denkst du ja auch, es wird nie wieder gut. Ne? Ja. Spoiler, das wird es. Das wird es. Und dann wird es wieder irgendwann schlimm. Und, aber egal. Aber es tut jedes Mal ein bisschen weniger weh. Ne?
Was ich noch fand, weil wir hatten ja auch die Songs angesprochen, also es gibt da, es kommt dann zum Sex zwischen Sebastian
und Annette.
Und da ist die Songauswahl, ne, ich weiß gar nicht, wie der Song hieß, aber der I'm Ready, I'm Fine kommt da zum Ausdruck. Und das passt auch, es ist, ich weiß nicht, aber die Songauswahl muss einfach mit am längsten bei diesem Film gedauert haben, weil es passt so super immer und weil die Story passt schon mehr als auf einem Bierdeckel, aber die Songauswahl nicht, das musst du genauso planen, vom Timing, die Kleidung, es ist von der Inszenierung richtig gut einfach.
Ganz ehrlich, I'm ready, I'm fine. Alter, bei dem Song in der Situation, das ist doch so, als hätte, weiß ich nicht, von der Musikauswahl, als hätte Quentin Tarantino mit im Busch gesessen. Weißt du? Und er hätte gesagt, ich habe da eine Idee, wer weiß. Und das ist so unfassbar fantastisch. Und da ist ja dann auch die Szene, wo er sich, nachdem er mit ihr sich erkannt hat, du weißt ja, im biblischen Sinne, dass er dann dafür auch noch sorgt, dass, also er macht seine Sünden wieder gut mit Cecile und Ronald, dass er die beiden zusammenbringt und so. Vorher hatte er da aber auch in der einen Szene schon mal Gewissensbisse und sagte, wollen wir sie wirklich so treffen? Also wollen wir sie wirklich?
Genau, da merkt man auch, dass er sich verändert. Das wird dann nochmal.
Genau, er ist nicht ganz so schlimm, wie Catherine ist.
Genau.
Catherine ist bösartig.
Das hatte ich mir nämlich auch noch notiert. Vielleicht, der Film würde auch funktionieren, wenn er im Deutschen Eiskalter Engel heißt.
Ja.
Ist einfach nur so eine Überlegung, aber natürlich von Beginn an sind eigentlich beide eiskalte Engel.
Absolut, absolut. Ne? Also auf jeden Fall, das ist so fantastisch. Es gibt übrigens einen anderen Film, der Eiskalter Engel heißt.
Stimmt.
Der ist aber vor ein paar Jahren, da hätte ich fast ein Fauxpas begangen jetzt beim nochmal. Fast den falschen Film gesehen und so, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall, da ist ja das erst dann die beiden zusammengebracht hat und so, und das auch Catherine sagt, ich habe dich eigentlich, ne, ich habe dich ja somit vorgeführt und du bist nur eine Tussi aus der
Abendklasse. Ich habe mir notiert, die Hotelbeichte.
Richtig.
Also ist da ja in irgendeinem Hotel dann.
Genau.
Er
sagt, glaube ich, du hast recht gehabt, du bist nur so eine Upperclass-Tussi, die irgendwann mal von irgendeiner hergelaufenen Göre ersetzt wird und so. Und da erzählt sie ihm ja auch, dass das ist ja der Grund, warum er dann zu Annette geht. Die Szene ist ein bisschen eher, dass sie eigentlich gewonnen hat, weil sie ihn zerstört hat mit der ganzen Geschichte, weil sie der erste, also Annette der erste Mensch war, der ihm wirklich was bedeutet hat und den hat sie für diese Sache jetzt nicht, haben sie nicht zusammengekommen und so. Und das ist halt einfach so Magic.
Das ist richtig.
Das ist so großartig. Dieser Moment der Erkenntnis halt, den er dann hat und wo er dann halt zu Annette geht und so. Aber dieses, sie kann ja, also die Catherine, SMG, die kommt ja damit nicht klar. Und dann macht sie Sache, wo ich sage, ab dem Moment macht sie sich dann wirklich strafbar. Weil ich habe mich vorher immer gefragt, so schlimm, okay, das sind ja so, hey, ich erzähle mal über den Mist oder ich erzähle hier meine Lüge. Ja. Aber das sind eigentlich, wo sind die strafrechtlich relevanten Sachen halt, ne? Aber da macht sie ja Ronald drauf, setzt ihn ja quasi drauf an, indem sie ihm vorlügt, dass er das Bash
genau, das, geschlagen das hat. Eben, genau. Ja, was ich an der Szene bemerkenswert fand, weil ich ja da auch, genau, sie hat ja so, erstmal, sie hat so ein, was ist denn das für ein Telefon? Hast du da mal drauf geachtet? Es ist wie so ein altes, schweres Metallding, aber es ist, man sieht, es sieht kalt aus, es ist hart und es passt zu ihr. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein normales Telefon, sondern dieses metallene, schwere Ding, es passt zu ihrem Charakter. Sie hat da auch so ein schwarzes, negligéisches Spinnennetz umgarnendes Widmenmacherin Kleid an. Es ist völlig übertrieben, total. Aber es wirkt so ein bisschen. Ja, also es sieht auch nicht natürlich so groß aus, aber es hat diese Wirkung. Sie liegt da, sie weiß, was sie tut, sie grinst, sie will Leute zerstören. Das macht sie jetzt, ne, wenn sie irgendwie ihren Kompagnon nicht für sich haben kann, dann soll ihn kein anderer haben. Das sagt sie auch. Wenn ich meinen Willen nicht kriege, dann werde ich sauer nach dem Motto, ne?
Richtig.
Warte. Ich hasse es, wenn nicht alles so läuft, wie ich will. Genau. Da werde ich immer so geil. Ja, okay, das ist Quatsch, totaler Quatsch. Aber es, am Anfang, das stimmt einfach. Wenn sie nicht kriegt, was sie will, dann tickt sie aus.
Richtig.
Das ist deutlich.
Diese Szene, die du gerade beschrieben hast, wo sie mit diesem absurd großen Festnetztelefon im Bett liegt, ne, und so, weißt du, mit diesem Negligé. Und das ist ja auch so geil von oben als One-Shot gefilmt und so.
Genau,
halt,
genau.
Ne? Das ist einfach auch so eine tolle Bildsprache. Und dann sehen wir ja, wie Annette sucht halt den guten Sebastian, der rennt dann noch durch die Stadt und begegnet halt Ronald. Ne, natürlich, Ronald an der befahrenen Hauptstraße. Ne? Und dann gibt's erstmal die Vorwürfe und so. Du hast Catherine geschlagen, das hat sie mir erzählt, und er sagt ihm ja, hey, hör zu, du darfst dir nicht glauben, du weißt gar nicht, um was es geht, das ist ja alles nur ein Spiel für sie und so, und dann prügeln die beiden sich, ne, und dann kommt die gute Annette angelaufen, komplett in weiß, und das ist so ein geiler Kontrast zu diesem schwarzen Mantel von Sebastian, und will sie auseinanderbringen und wird dabei umgeschubst und landet fällt auf die Straße, neben der sie sich prügeln, wo ist da der Arbeitsschutz, und das Auto droht sie zu überfahren, und Sebastian packt sie und schleudert sie zur Seite, wird aber dabei selber vom Auto überfahren, und zu meiner Überraschung damals und auch, jetzt nicht mehr, aber damals stirbt er wirklich an diesem Aufprall halt, ne?
Weißt du, was ich mir notiert habe? Ja? Rettung bedeutet Tod. Also er rettet sie, aber ich habe ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem bei der Szene, sie ist hart, aber jetzt werden wir es nochmal nicht im Kino sieht, sondern nochmal so, weil irgendwie gefühlt, denke ich, wenn ich es jetzt nochmal gesehen habe, er hätte Zeit gehabt, da wegzugehen. Es ist ein bisschen, hätte man das von der Sicht des Taxis, ist ein Taxi gewesen, ne?
Von der
Sicht des Taxis gefilmt, aber man zeigt ja aus seiner Perspektive, wie das Taxi auf ihn zukommt. Man hätte es, finde ich, besser anders gefilmt, da wirkt, dass es schneller wirkt oder irgendwie, es wirkt so, ja, er hätte es geschafft. So ganz leicht hatte ich da so ein Gefühl, dass irgendwas passt nicht ganz. Ich weiß nicht, es ist vielleicht schwer nachvollziehbar, aber irgendwie
ein bisschen leicht. Er hätte noch so eine Superheldenrolle nach vorne machen müssen.
Ja, oder irgendwie, dass er nicht ganz so getroffen wird, aber da ist vom Timing stimmt es an der Stelle nicht hundertprozentig.
Ist Ronald dann eigentlich jetzt verurteilt? Das ist ja jetzt ein Unfall gewesen eigentlich. Ich habe mich mal gefragt, wo die strafrechtliche Relevanz ist.
Das ist eine sehr gute Frage. Das sehen wir dann in Teil 5.
Also eigentlich ist es, glaube ich, die beiden haben sich geprügelt, sie hat versucht, sie zu trennen. Er ist dann auf die Straße gesprungen, hat sie zur Seite gezogen. Es ist halt ein Unfall.
Er wurde ja nicht auf die Straße geschubst oder so.
Genau. Ja, was davor passiert, ist halt, dass ich glaube, das wäre so der Straftatbestand von Catherine, wäre so Anstiftung. Ne? Anstiftung, Brandstiftung und irgendeine Stiftung fällt mir noch ein. Halt, ne? Masters of the Universe zu zitieren. Yes, geschafft in einem Eiskalte Engel Podcast. Genau. Masters of the Universe zu zitieren.
Und ich muss sagen, also ich war jetzt im Kino und da waren schon einige sehr geschockt, dass jetzt unser Hauptdarsteller nicht mehr vorhanden ist. Hat seine Wirkung nicht verfehlt, definitiv nicht.
Also die Leute haben das zum ersten Mal gesehen.
Ja, und also auch bei mir kam die Szene so an, aber jetzt hatte ich nochmal in Ruhe zu Hause nochmal geguckt, da dachte ich, das dauert zu lang mit diesem Taxi. Ja, aber gut. Das ist also wirklich meckern auf ganz hohem Niveau. Also
aber ehrlich, das wollte Catherine nicht, oder? Die wollte, dass er auf die Fresse kriegt, aber ja, ich glaube...
Es ist ja das Duo Infernale, also die zwei oder keine. Also so habe ich das immer
gefunden. Ja, genau.
Sie kleben zusammen, sie hacken Dinge aus, wer weiß, wie viele Jahre die das so machen. Mit 11 angefangen, könnte ich bei denen wahrscheinlich ist es so. Langeweile, reiche Eltern, man kennt es nicht nur aus Erzählungen, ja. Aber.
Absolut. Ja, ja. Ich glaube, der zweite Straftat, Straftatbestand, den Catherine hat, ist, dass sie Koks nimmt.
Sie hat dieses kleine Kreuz. Aus dem Kreuz. Hatte ich auch sehr, sehr gute Symbolik.
So ja, ein
sehr
Sinnbild. Gut, sehr gut. So ein ja. Sinnbild, dass sie es aus diesem Kreuz es nimmt, für diese ganze ja. Verlogenheit,
die genau, dahinter genau. steht. Genau, und dann bricht es auf ja. und dann hast du, ja, das ist super Bildsprache.
Ja, und da ist sie ja in der Schuluniform, Gott sei Dank, und begegnet Annette noch auf der Toilette und das ist die Beerdigungsfeier, also die kirchliche Beerdigungsfeier für
Die Szene
für
fand Sebastian. Ich sehr stark, weil ja? die Toilettenszene fand ich sehr stark, weil sie komplett die Story umdreht. Es ist jetzt, also aus meiner Sicht ja. ist es jetzt Reese Witherspoon, die ihr die Hücke voll lügt. Ich helfe dir, ich bin da, na, hast du den ein bisschen gekannt und so. Fand ich super. Und sie lügt natürlich auch so, ja, nehme ich vielleicht an oder nicht, aber es ist einfach eine, weil sie will jetzt ihr eigenes Ding durchziehen. Das fand ich irgendwie interessant, dass man, also spätestens in dieser Szene, es dreht sich jetzt komplett das Karma irgendwie um.
Ja, genau, und das gipfelt dann in dieser Rede, die sie hält, diese ganz verlogene Rede, wo sie vor der trauernden Gemeinde steht und sagt,
ich
ich konnte ihm leider nicht helfen und so, aber wir sollten uns alle mal irgendwie auf den Typen neben uns gucken und wenn der Hilfe braucht, ihm zu helfen und füreinander da sein, das ist der Weg aus der ganzen Problematik raus und ich wünschte nur, ich hätte das meinem Stiefbruder, hätte ich noch rechtzeitig eingreifen können. Da fangen aber hinten schon an, die ganzen Schüler sich zusammen zu rotten, weil da werden Unterlagen verteilt, da werden noch schön ausgedrückte Unterlagen verteilt und die ganze Klasse, die ganzen Schüler gehen während ihrer Rede raus und sie ist schon komplett irritiert.
Ja, und ich hatte noch das Gefühl so, sie benutzt selbst den Tod ihres Stiefbruders als Bühne, also sinnbildlich als Bühne und hier und Freundschaft und selbst auf der Beerdigung macht sie ihre Show. Das fand ich schon krass. Dann,
absolut.
Dass selbst da nicht noch irgendwie ein leichtes Eindenken oder Umdenken, es geht nicht, sie ist so. Das
ist knallhart. Ja. Sie ist ein eiskalter Engel. Also gut, Cruel Intentions ist ja, aber ganz ehrlich, das ist genau das. Sie macht da genau ihre Bühne. Und du hast vorhin gesagt, dass ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter. Der Tod von Sebastian ist so Erlösung. Weißt du, er ist dann so erlöst worden von diesem ganzen einfach so kalt durch die Welt gehen und hat sich gerade so verliebt und zum ersten Mal und sieht das mehr als nur ein Bodycount und so und dann Erlösung bringt den Tod. Das ist eine ganz schwierige Botschaft auch. Geht sie halt raus und alle lesen diese Bücher und diese Bücher sind die Abschriften des Tagebuchs.
Genau, alle verlassen die Kirche, Bittersweet Symphony passt überragend und was ich richtig gut fand, also wir hatten es, glaube ich, vorhin gesagt, ein paar Sätze wirken so, das hat da einer irgendwie reingeschrieben, der denkt, wie Jugendliche ticken oder so, aber die Mehrheit der Sätze passt wirklich super und auch hier, habt ihr denn überhaupt keinen Respekt, sagt sie. Und da denke ich mir, hast du überhaupt keinen Respekt als Zuschauer?
Wie verlogen.
Das finde ich, ich finde, das macht ja, da kriegst du wirklich die Wut. Also da kriege ich die Wut und das macht dieser Film super am Ende, dass... Es ist fantastisch geschrieben da einfach.
Die Szene ist sogar noch ein bisschen besser, weil hätte sie Gegenrede bekommen aus dem Publikum, hätte sie ja auch wieder was sagen können und hätte in ihrer Position da oben stehen eine große Bühne gehabt. Aber dass die sich alle von ihr wegdrehen und rausgehen und draußen quasi dieses Tagebuch lesen lassen, sein, wie das Tagebuch ist. Ich meine, der kann eigentlich auch reingeschrieben haben, was er will. Da steht dann so drin, ein Foto von ihr steht dann so drüber, Bitch und so halt. Ne? Auf jeden Fall ist es jetzt quasi raus.
Oder abhängig, irgendwo steht auch noch
solche Sachen. Genau. Und dann kommt auch noch, das muss der Direk sein, der ihr dann das Kreuz abnimmt und dann das Kokain aus dem Kreuz raus
und
die Träne, sie hat doch diese Träne dann.
Die Träne und er macht einen Kopfschüttler und auch ein Schüler macht so den Kopfschüttler in Zeitlupe.
Ist super, ne?
Das ist ein bisschen trüber, finde ich, aber naja, irgendwie passt es auch in den Vibe dann am Ende rein. Genau, also das ist ein hartes Ende und genau.
Es gibt ja dann noch eine, es gibt eine letzte Szene und die ist, dass Annette quasi jetzt mit dem Jaguar von Sebastian unterwegs ist. Sie fährt dann auch
Bittersweet Symphony. Sie hat die Wette gewonnen, an der sie das Opfer war.
Das
ist die Aussage des Films.
Ich vermute, ich habe keine Ahnung, warum sie das Auto hatte und so, keine Ahnung.
Ehrlich gesagt. Ist wirklich, wie...
Das ist der andere strafrechtlich relevante Teil wahrscheinlich. Genau. Es ist auf jeden Fall genau das. Sie fährt mit seinem Auto jetzt über die Autobahnbrücke. Sie hören Bittersweet Symphony. Wir sehen das Tagebuch auf dem Beifahrersitz und dann nimmt sie auch noch diese Sonnenbrille, die er immer getragen hat. Ne? Diese Brille und setzt sie auf und dann gibt es diesen Kamerashot. Das ist ganz groß.
Und
ganz, ganz
sie fährt aus der Stadt raus, verlässt das Geschehen. Und sie hat ja, das hast du eben auch gesagt, sie hat sein Buch praktisch ja, als Beifahrer.
Das also Original, die genau, ja, ja.
Fahren mit, aber jetzt kann sie nicht mehr Händchen mit ihm halten und keine Grimassen mehr schneiden. Schade.
Mhm, genau.
Gibt es ja auch GIF.
Ja. Das Brillenthema ist aber in dem Film sehr präsent. Später, also nee, am Beginn des Films hat er irgendwie den ersten Anruf, den er bei Annette macht, sagt er ja auch irgendwie, sag mal, habe ich vielleicht meine Brille bei dir vergessen? Also er den Kontakt, den er aufnimmt, mit ihr ist, weil er vermeintlich bei ihr die Brille vergessen hat. Während er ihr das aber am Telefon sagt, trägt er die Brille.
Ja, genau. Und er sagt es aber auch nur, damit er ihre Stimme hört und sie,
genau. Ja, ja, das ist halt auch so ein bisschen, dass er da noch ein ziemlich verlogener Hund gewesen ist.
Ein Hundling. Ein Hundling.
Ja, also wie gesagt, großer Liebesdrama-Film der 90er
also
mit einer
Wahnsinn,
also mit einer ordentlichen Portion auch, ja, so, das ist schon bitchig, was wir da erleben.
Genau, es ist schon, ja, Thriller nicht, aber Drama, Thriller, also es ist schon dann ernster und ja, also was da alles für Problematiken reinspielen, die nur gestriffen werden und wenn man da nochmal sieht, entdeckt man wahrscheinlich wieder andere Dinge, also hui, holla die Waldfee.
Also natürlich ist es auch am Ende es ist kein Shakespeare.
Es ist keine
gefährliche Leidenschaft. aber es ist halt so eine Geschichte, halt diese Heldenreise, die er macht von einem Typen, der einfach da in der Uni nur also so einen Bodycount haben möchte und einfach irgendwie so viele Frauen wie möglich gehabt haben möchte. Da wird ihm ja auch gesagt, ey, du kannst dann als Legende abtreten. Und ich, wie gesagt, es ist einfach aus meiner Sicht so reichlich absurd, dass für diesen, für diesen einen Lebensabschnitt, dass man da unbedingt die Legende in der Schule sein muss. Weil, jetzt mal ehrlich, Catherine könnte auch sagen, ja, Schuljahr ist vorbei, jetzt übernehme ich arbeite ich in irgendeiner Firma und bin da jetzt die Große. Interessiert doch keine Sau, was da in deiner Schulzeit mal vorgewesen ist.
In der Bewerbung, ja, ich war eine Legende auf meiner Schule, okay.
Ja,
hat von Ihnen noch nie gehört, keine Ahnung.
Aber vielleicht ist das in Amerika auch anders, dass das viel mehr nachwirkt.
Na klar.
Es erinnert mich immer so an Cobra Kai. Weißt du, wo die auch immer dieses Hill Valley Turnier haben und die ja auch sagen, ey, es ist Karate in dieser Kleinstadt in der Sporthalle und die tun immer so, als wenn es das örtliche Mortal Kombat wäre, von dem das Universum abhängen würde.
Mortal
Kombat! Aber da können wir gleich nochmal einen kleinen Soundeffekt machen, wir beide, weil, also ich habe schon gesagt, die Fortsetzung kenne ich nicht, also 2 und 3 nicht.
Ich habe die irgendwann mal gesehen, aber gelöscht, weil,
nee. Richtig. Es gab 2016 einen Versuch, daraus eine Serie zu machen, da war auch Sarah Michelle Gellar dabei, da wurde ein Pilot produziert und da kann man einzelne Szenen auf YouTube gucken. Die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Aus diesem Piloten wurde aber nichts. Da ist keine Serie bestellt worden raus. Das sollte wohl von der Story so sein, dass das 15 Jahre nach den Ereignissen spielt oder 20, also so in dem Roundabout. Sie ist halt nach wie vor Catherine und es taucht plötzlich der Sohn auf. Er hatte noch, also ich habe das nicht so ganz, ich glaube, er hat Annette geschwängert. Sie war also schon beim ersten Mal sofort schwanger. Ich glaube, es ist Annette. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und dann taucht der Sohn auf. Es müssten dann 20 Jahre sein, weil sonst wären 15 ein bisschen eng, glaube ich. Ne? Und dann fängt sie aber mit dem Sohn irgendwie was an. Und das, also, und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen, ne, es gibt da so eine Szene am Ende, wo das so impliziert wird, dass sie jetzt komische Erinnerungen, dass der Sohn sie so an den Vater erinnert und sie dann da so wie vom Geist besessen ist und so. Also,
Sie guckt nicht schlecht. Aber sieht immer noch sehr jung aus. Also da.
Ja, gut, das war 2016. Das war der erste Versuch, das Ganze nochmal wirklich als eine Fortsetzung in Serienform zu machen. Wie gesagt, der Pilot wurde gedreht, Szenen auf YouTube. Einzige ist Sarah Michelle Gellar, die von dem Cast dabei ist. Wie gesagt, wurde nicht zu einer Serie bestellt. Aktuell gibt es aber eine Serienbestellung, ganz frisch, als 6-teilige Miniserie, die auch auf Cruel Intention basiert. Allerdings ohne Sarah Michelle Gellar. Und jetzt haben wir, das ist das, was ich mit dem Soundeffekt meinte. Ursprünglich sollte die für Freevee gedreht werden.
Freevee!
Genau. Ja. Jetzt ist es mal aber hochgerutscht und jetzt wird es richtig für Amazon Video produziert. Von Amazon halt. Ja, und ist momentan in der Mache. Ja. Es wird in Toronto gedreht. wir sind mal gespannt, ob da eine Serie funktionieren kann halt. Ne?
Ich sag mal so, diesen Film mit seinen Stärken, die sehr viel vorhanden sind, mit seinen Schwächen, die definitiv vorhanden sind, kann keiner uns wegnehmen.
Also, nein.
Ich weiß auch nicht, ob man das als so Miniserie, wird man sehen, aber erstmal erwarte ich mir da jetzt nicht allzu viel. Da ist man, glaube ich, ganz gut bedient in der heutigen Welt, wenn man einfach denkt, ja, können sie machen, und man guckt sich's halt mal an. Und
also brauchen tue ich das auch nicht. Nö, aber weil natürlich ist das Ding, atmet das Ding schon so hart den Vibe der End-90er Jahre halt. Ne? Und das heutzutage dann nochmal, weil das sind alles keine Tabuthemen mehr heute oder so diesen Mimbus von Verruch, da sind andere Sachen die letzten 20 Jahre passiert als das und so. Das wird schon schwer sein, da sein Publikum zu finden. Da kann der große Name, denn der Film hat ja schon einen relativ guten Klang, aber ist auch, glaube ich, im Laufe der letzten 20 Jahre so ein bisschen so ein kleinen Kultfilm geworden halt, ne?
Genau.
Für Kids, die wie ich Ende der 90er in Sarah Michelle Gellar verliebt gewesen sind halt, ne?
Normal. Ja. Es gab wohl auch ein, ja, wie sagt man das, ein Musical. Genau. Was irgendwie in New York aufgeführt wurde und ja, aber gut, weiß ich nicht, inwieweit es, vielleicht hat das auch diese, kamen dann so viele, dass auch, mach mal eine Serie draus, wer weiß, wie sich das dann immer entwickelt, ne?
Ja, definitiv. Ja. Weißt du, was ich nicht rausgekriegt habe, und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, es gibt, Netflix hat 2016 eine neue Synchro von dem Film gemacht. Echt? Also der Film ist tatsächlich für Netflix 2016 neu synchronisiert worden, ist aber aktuell nicht mehr auf Netflix.
Ach so, ja.
Deshalb konnte ich auch nicht reinhören und ich habe versucht rauszufinden, warum es eine neue Synchro gab und ich habe es nicht rausgefunden. Keine Ahnung.
Komischen Rechte.
Also ich weiß es nicht. Ich habe das versucht. Also wenn das jemand weiß und könnte uns das mal mitteilen, das würde mich mal interessieren. Ich habe nur den Hinweis gefunden, dass 2016 halt von Netflix eine neue Synchronisation für die Ausstrahlung auf Netflix beauftragt wurde, aber da der auch aktuell nicht auf Netflix ist, ironischerweise, kann ich das nicht beurteilen, aber du wirst ja wahrscheinlich im Kino die Version gesehen haben, die wir kennen.
War die normalen 97 Minuten müssen es sein, genau.
Also, ja, also die auch von den Stimmen her und
genau,
so.
Genau. Ja, und was ich noch, das hatte ich glaube auch mal geschrieben oder irgendwie, ich finde, der Film lässt öfter mal Weite vermissen. Also
Weite vermissen.
Ja, du hast eine Parkszene und ja, okay, auf diesem Anwesen, da sage ich mal. Aber sonst, manchmal habe ich das Gefühl, man war sich nicht schlüssig, ist es ein halbes Kammerspiel? Es ist ja sehr raumlastig. Natürlich, die Räume sind meistens recht groß, weil es reiche Leute sind.
Ja.
Aber manchmal habe ich auch so Landschaft vermisst oder auch so, keine Ahnung, das. Ja gut, es ist jetzt in der Story verhaftet, dass es in den Ferien spielt, aber wenn es, da fehlt auch ein bisschen, es wird 70 Milliarden Mal die Schule und alles erwähnt, aber davon merkt man halt, das ist das Einzige, was das fehlt mir ein bisschen in dieser Struktur, dass der Film möchte vermitteln, das ist jetzt die Schulzeit, Ende Schulzeit und Dings, aber da fehlt mir dann auch der Schullook, also es wird viel geredet, aber...
Es sind doch Ferien.
Ja, das ist ja das Problem.
Es sind doch Ferien.
Ja, das stimmt. Ja, okay, vielleicht. Am Ende siehst du nochmal den T-Rex, hätte ich fast gesagt.
Nein, du siehst vorhin die Schuluniform am Ende nochmal.
Am Ende,
aber vielleicht ist das ja auch vielleicht sind sie zu der Zeit einfach auf der Schule des Lebens. Weißt du?
Ja, das ist jetzt sehr gut. Die Philosophie von Star Trek in Eiskalte Engel.
Genau. Richtig. Irgendwie wer so Picard sagen. Erwähnt wird, wer Picard sagt, muss auch. Ne? Ja, ich weiß ja, was du meinst.
Ja, es ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber es wird teilweise beklemmt, aber ist wahrscheinlich auch so gewollt, weil es ist jetzt nicht das heile Ende, was... Ja,
nein. Also, aber genau. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, weil ich da auch deinen Tweet, ich hatte da auch bei dir ja nachgefragt.
Ja.
Sie sind am Anfang im Film immer in Räumen und später... sind sie öfters mal auch draußen. Also es wird schon größer. Okay. Vielleicht soll das so eine Bildsprache sein, wie sein Horizont erweitert sich?
Könnte ich mir vorstellen. Könnte auch sein, ja, stimmt. Auf jeden Fall.
Das ändert sich nämlich.
Ja, genau. Und das, was der Film auch sehr gut macht, also im letzten Drittel fehlt der Hauptprotagonist sozusagen, oder das ist nicht, ja, ein bisschen weniger, aber man hat ihn, also lieb gewonnen, es klingt jetzt übertrieben, aber man findet seine Entwicklung positiv, wie er sich jetzt entwickelt hat.
Ja.
Er hat Gefühle. Er kann Gefühle entwickeln und auch, was ich von ihm stark fand, ist, dass er dann seinen wertvollsten Besitz ihr gibt, der Frau, die er liebt, das Tagebuch über die Ecken irgendwie zukommen lässt, weil persönlich will sie ihn natürlich jetzt nicht irgendwie empfangen. Und dann sein ehrlicher Liebesbrief sozusagen, wo er die Fehler eingesteht, den fand ich auch sehr stark, weil sonst in dem Film sehen wir ja eher so in Anführungszeichen oftmals fake oder von, einfach so dahingeschrieben irgendwas, um irgendwelche Leute zu erpressen oder so. Und das ist jetzt wirklich aus dem Herzen ins Papier rein, genau. Das fand vielleicht, ich stark von ihm.
Ja. Das stimmt, das war auch gut geschrieben. Aber vielleicht war gar nicht das Tagebuch mit diesem großen Geschenk gemeint, sondern das Auto, was sie am Ende fährt.
Das Schlüssel im Tagebuch. Ja, das ja, ist stimmt. Und genau, dann würde das alles Sinn ergeben am Ende, aber genau.
Also, wäre der wirkliche Beginn von, den droppen wir jetzt mal von Eiskalte Engel 2, wie er hätte sein sollen. Du siehst, wie er nett am Straßenrand von der Polizei verhaftet wird, weil er das Auto geklaut hat.
Ne? Ist das gut, ja.
Und dann sitzt sie in der Doppelzelle mit Catherine, die wegen Drogen und Anstiftung verurteilt wurde.
Genau.
Und dann sind es Eiskalte Engel.
Dann sind es Eiskalte Engel. Und dann brechen die zusammen aus und fahren in den Sonnenuntergang mit der Kiste und hauen
mit der Kiste.
Von den Behörden ab. Und dann heißt der Film irgendwie Thelma und Louise oder so. Ich weiß es nicht genau, aber
Thelma,
irgendwie
so Thelma. Thelma und Catherine.
Ja, weißt du?
Oh Mann. Ja. Ach, das ist schon ein großes Ding, 90er Jahre Teenie-Kino. Definitiv. Und ich hatte, als der rauskam, war ich 18 und so, das war also genau das richtige Alter, so roundabout. Ne, also es war genau das richtige Alter. Und SMG halt in so einer Rolle zu sehen, das hat's mir völlig erleichtert.
Einfach, ne? Ja.
Was, bist du kein Buffy-Fan?
Ich weiß nicht, ich habe das ein paar Mal gesehen, aber ich bin halt nicht raus. So Fantasy-lastig unterwegs. Ich weiß nicht.
Geh in dein Sterntor zurück, weißt du? Ganz ehrlich, geh in dein Sterntor zurück, Clemens, Alter.
Also da war ich eher auf der Akte X-Schiene als
Okay, gut, das lasse ich genau. Gelten.
Ja, gerade noch einen Absprung geschafft.
Ja, total. Nein,
aber, ja.
Aber ich wollte noch ganz kurz noch ein paar andere Darsteller erwähnen. Hier Bunny Caldwell, die Mutter von Cecilia, hier Christine Baranski, großartig, oder? Ja. Christine Baranski ist total super. Und auch wenn es nicht ganz so viel ist, Louise Fletcher, die Helen spielt. Louise Fletcher, wir kennen sie stimmt. Es ist, du bist auch sicher aufgesprungen im Kino und hast gesagt, das ist doch Kai Winn.
Ja, es ist Kai Winn. Du hast recht.
Kai Winn.
Ja. Da haben wir wieder Wahnsinn, oder?
Star Trek-Referenzen,
ja.
Weißt du, die ganze Welt würde wahrscheinlich aufspringen und falls sie aufspringt für Louise Fletcher und sagen, einer flog übers Kuckucksnest, aber für uns ist es Kai Winn, oder?
Es ist Kai Winn, natürlich.
Da war schon der gute Guldukat drauf, also dran, mit dabei. Ach, ihr wisst schon. Ja. Auch eine Liebesgeschichte, die böse endete.
Ja. Ne? Der eiskalte Guldukat, die Biografie, now.
Genau. Ja. Guldukat, großartig. Ach, das war schon genau der richtige Film zur richtigen Zeit. Und so diese, zumindest damals moderne Interpretation, die Kamerafahrten, die guten Schnitte, Kameraarbeiten, hier die Musik, der Soundtrack ist, wie gesagt, fantastisch. Der Film wirkt modern für diese Zeit. Und weil wir auch sowas haben wie Internet und Handys, kann man es auch heute noch, weißt du, das ist heute noch nicht so ganz weit weg. Ein bisschen cheesy sind halt etliche Dialoge, die in den Mund gelegt sind. Ne? Ja. Wir sind doch noch so furchtbar jung. Ne?
Ne? Ja, leicht homophob, emotionale Erpressung, das sind so Dinge, die sind sehr schlecht gealtert. Und ich muss sagen, da fand ich unseren neulich besprochenen Rush Hour 4 nicht so schlimm. Ich fand das hier irgendwie ein bisschen noch eine Ecke krasser.
Rush Hour 4? Du meinst Lethal Weapon 4?
Wie komme ich denn auf Rush Hour 4?
Ja, weil du an Buddy-Cop-Filme gedacht hast. Gott. Ja.
Freudscher Versprecher hier gehört. Genau. Nein, natürlich, du hast recht.
Richtig.
Ja, nee, aber gut, das, genau.
Aber es muss ja Konflikte geben und so. Und das sind ja halt, klar, die werden ja auch so benannt. Ich finde den Umgang, wie sie damit machen, einmal mit Ronald, der ja mit diesem Rassismus umgeht, der kontert das so herrlich aus.
Wie es konnte. Ich wohne zwei Straßen weiter, was soll denn der Schwachsinn?
Du tust so, als hättest du mich gerade aus sonst wo geholt und so, ne? Das ist
juhu, total, wir sind den Schwarzen, wie er da springt. Es ist so gut gespielt.
Ja. Es ist super. Hast du schon mal versucht, so in die Luft zu springen und dabei mit den Hacken aneinander zu schlagen?
Ich glaube, das gibt dann wahrscheinlich einen Unfall. Ja, ich weiß nicht, es sieht leicht aus bei ihm, aber...
Es ist total,
der Film ist eine besondere Zeitkapsel. Mit all seinen Stärken, die überwiegen die Schwächen. Aber die Schwächen sind auch da. Das kann definitiv. Die sind da, aber das ist einfach trotzdem... Die Bildsprache ist brillant, die Darsteller sind brillant, die Musik ist brillant und die Story, seien wir ehrlich, da sind ein paar Klassiker. Dinge drin. Warum treffen die sich alle und jeder kennt sich auf einmal? Ja gut, das hast du in anderen Filmen auch, aber die vielen positiven Dinge machen das einfach zu einem Erlebnis, den zu schauen. Und da fällt einem teilweise auch danach erst, wenn man Podcast irgendwie Notizen macht, das stimmt ein bisschen nicht so ganz, woher kennen die sich, es wirkt ein bisschen, aber warum? So, wenn man im Kino sieht, da denkt man da überhaupt nicht dran, da passt es super.
Warum muss denn die Tochter des Directs bei der Tante unterkommen, bis das Haus beziehbar ist?
Was ist mit dem Haus?
Was ist mit diesem verdammten Haus?
Niemand weiß
es. Was ist mit diesem verdammten Haus?
Twister habt ihr doch besprochen, ne? Wer weiß?
Beim Retrocast, ja. Oh, stimmt, du hast recht.
Ist irgendwas passiert mit dem Haus? Die sind teilweise nicht so gut und langlebig gebaut in den USA. Ja.
Tja, Clemens, ich glaube, dann sind wir fertig. Ich bin am Ende meiner Notizen, aber nicht am Ende der Weisheit.
Das stimmt. Ich gucke gerade mal, ob wir noch ein Zitat haben. Ach so, finde ich gut, weil es hat zwei Elemente von Sebastian natürlich. Mhm. Diese Heiligenschein-Aura ist wirklich zum Kotzen und trotzdem bin ich völlig vernarrt in diese Frau.
Ja, super.
Das ist so der Wechsel vielleicht, wo es in ihm arbeitet, aber sind noch beide Teile schwarz und weiß vorhanden. Ist vielleicht ein
schöner Abschluss. Ja. So wie die Outfits von Annette und Sebastian am Ende, schwarz und weiß, vorhanden, schöne Bildsprache. Ja, Clemens, dann, es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
mit dir zu besprechen. Mir auch. Ein sehr leidenschaftlicher Film für zwei leidenschaftliche Männer. Und vielleicht geht es dann mit einem ähnlichen leidenschaftlichen Film mit richtig gutem Soundtrack auch. Ich weiß nicht, ob er ganz an eiskalte Engel rankommt. Bei Erfolge irgendwann weiter, niemand weiß es. Mal gucken, aber wir haben einiges in der Pipeline, glaube ich, in der Warteliste.
Richtig. Ja. Wir werden sehen. In dem Sinne, bleibt uns gewogen, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.